Ich werde nur kurz noch an meinem Handy rumfummeln, nebenbei den Sauerteigkurs beenden. Ich mache das einfach, während wir podcasten. Tut mir leid. Aber ansonsten würde ich sagen, wir fangen einfach an. Wer moderiert heute an? Ich muss jetzt wieder meine Podcast-Stimme
aufnehmen. Nee, musst du gar nicht. Also, wir sind jedenfalls mal wieder vereint und wir haben eine ganz tolle Gästin zu einem aktuellen Thema. Das ist nämlich Patricia Camarata, bekannt als @dasnuff. Und die war ja auch schon mal in einer Folge von deinem Podcast Leitmotiv. Ne?
Ja.
Also das heißt, jeder, der über Patricia noch mehr wissen will, der soll einfach dort quer reinhören, damit wir auf das aktuelle Thema uns konzentrieren
können. Also ich muss noch dazu sagen, sie war nicht nur in einer Folge meines Podcasts, sondern sie war in der erfolgreichsten Folge des Podcasts, weil es mit Abstand die am meisten gehört ist. Immer noch Episode ist und es
Wahnsinn.
Gibt harte Konkurrenz. Ja, also du hast sogar Judith Holofernes hinter dir gelassen.
Das ist ja verrückt.
Nicht schlecht, oder?
Ja, aber das ist vielleicht, wenn man in der Filterbubble schon die Leute mitbringt.
Du hast mehr Internetaufmerksamkeit.
Ja, ja. Aber hallo.
Da darf ich noch ganz kurz sagen, das ist die 14. Folge Picknick am Wegesrand. Ich habe mit Gregor immer die auseinander. Ja, ich habe nachgeguckt.
Bist du sicher? Ich hätte jetzt 15 gesagt. Guck doch nochmal auf unsere Website.
Ich bin mir sicher.
Das ist so schön, wie man Leute mit einfach der Frage, bist du sicher, bist du wirklich ganz sicher, verunsichern kann. Also ich weiß, das ist auf jeden Fall mein 19. Podcast. Wir haben 16 Folgen Die Weisheit, ein Leitmotiv und eine Wahrheit habe ich schon gemacht.
Machst du so eine Strichliste?
Nee, aber weil ich dachte jetzt, wenn wir die nächste Folge Weisheit, dann ist es halt die 20.
Oh, dann bist du aber schon eine alte Häsin.
Noch kommt es mir nicht so vor. Ist immer noch total aufregend und fremd zu podcasten.
Also, willkommen zur Folge 14 von Picknick am Wegesrand. Es sei denn, du zählst die Nullnummer mit.
Nein, ich zähle. Du hältst mich also für jemanden, der Nullnummern mitzieht. Ja. Dankeschön.
So, jetzt bin ich meine Anmoderation losgeworden und jetzt kannst du gerne wieder übernehmen.
Patricia, was ist denn das Thema, das uns an diesen Tisch zusammenbringt?
Ich nehme an Star Wars.
Genau. Und zwar nicht nur der Film, sondern eigentlich alles, was da auch drumherum passiert.
Na, also zumindest die Kinofilme. Also in was ich mich jetzt noch nicht eingearbeitet habe, sind diese ganzen Comics und Bücher und Serien und so weiter. Ja. Weil es ist tatsächlich so, dass ich bis zum 31.12.2015 noch keine einzige Folge Star Wars gesehen hatte.
Das ist nämlich, deswegen ist diese Runde so interessant. Der Kaspar behauptet, ich glaube ihm das ja nicht, er hätte noch nie Star Wars gesehen.
Das ist auch ein bisschen eine Lüge.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Ich glaube, ich habe alle Star Wars Filme gesehen, bis auf Episode 5, nur so ein bisschen. Oder ich glaube, ich habe es zu 4/5 mal durchgeschaut. Aber das ist ein Film, den ich nicht im Kino gesehen habe. Deswegen fällt der für mich so flach. Aber ich glaube, dass ich so ein bisschen so eine normale popkulturelle Star Wars Sozialisation habe. Und ich sehe mich auch so ein bisschen als Person der ersten Stunde.
Also du bist mitgewachsen quasi. Du hast die gesehen, wie die rausgekommen sind auch. Und
ja, 1978 im Februar oder Ende Januar, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube in der ersten Woche, als es draußen war, vielleicht war es auch schon nominell die zweite Woche, habe ich mich eine lange Schlange an einem Freitagnachmittag hingestellt für die 18 Uhr Vorstellung. Und es gab im größten Kino in Frankfurt und das war halt ein echter Blockbuster im Sinne, dass der Block verhaftet wurde durch die Schlange, die einmal um den Block herumgeht.
Also da, wo das Wort herkommt,
Blockbuster. Da, woher das war wirklich fühlbar und das gehörte schon mit zur Aufregung, dass man eigentlich so lange, dass man schon eine Stunde vor der Vorstellung sich schon anstellen musste, um überhaupt eine Möglichkeit zu haben, das anzugucken und ich fand das schon ein bisschen befremdlich jetzt. 38 Jahre später.
Die gleiche Erfahrung zu machen.
Wieder auch so ein bisschen ein Reenactment zu erhalten, was ich mir damals als 12-Jähriger nicht vorstellen könnte. Und das Tolle war, ich habe in der Vorstellung dann in meinen 50. Geburtstag reingefeiert. Ich hatte drei Freunde und auch Podcaster, nämlich den Tim, den Michi und den Max, mit in der Vorstellung gehabt und als dann Mitternacht war, haben die dann alle einen Wodka den ich extra für kalt reingeschmuggelt hatte. Also so kleine Wodkafläschchen,
ja,
habe ich dann so durchgereicht.
Ich muss ganz kurz zu den Wodkafläschchen sagen, dass ich letztens hatte ich eine Magenverstimmung und wusste nicht, was man da macht und dachte, dann trinke ich jetzt einen Magenbitter und bin in einen Supermarkt gegangen und sah, glaube ich, ziemlich heruntergerissen aus, weil mir ging es schlecht und stand, weil ich einfach nicht weiß, wie man Alkohol kauft, an der Kasse und kramte lange in diesen kleinen Fläschchen rum. Ich wurde irgendwann angeguckt, um dann halt so eine kleine Flasche Magenbitter zu kaufen und weiß jetzt, wie man angeguckt wird, wenn die Leute einen für einen Alkoholiker halten. Ja. Und das war sehr, sehr unangenehm. Ja. Aber der Magenbitter hat geholfen.
Aber wirklich? Also du von der Magenverstimmung? Oder, also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn einem schlecht ist, dass man da noch Alkohol drauf schüttet?
Ja, doch, ich hatte so einen Magenkrampf, vielleicht die Übelkeit. Und Tatsache ist, Magenbitter ist ja, enthält ja sehr viele Bitterstoffe. Mhm. Und Bitterstoffe wirken ja beruhigend, wenn es so um Magenschleimhaut geht. Und
aber
so.
Dann kann man auch eine Artischocke essen, oder?
Oder Artischocken-Schnaps.
Ich ruf dich das nächste Mal einfach an. Ich war völlig verzweifelt. Ich
wusste nur, wenn's geholfen Magen, hat, ist sowieso Magenbitter, egal.
Genau, ja. Wahrscheinlich hat es nur geholfen, weil ich danach betrunken war. Oder?
Ja. Ich habe dann deine Tweets gesehen und auch deinen Blog-Eintrag im Sinne von, du verstehst deine Kinder nicht mehr und du willst deine Kinder verstehen und deswegen holst du jetzt gewissermaßen diese Star Wars Erfahrung oder ich nenne sie Star Wars Sozialisation ab. Und dann habe ich mit Kaspar gesprochen, habe gesagt, Mensch, könnten wir Patricia nicht einladen? Das wäre doch ein tolles Thema, weil wir sowieso immer versuchen, irgendwo über so einen Science-Fiction-Film so ins Gespräch zu kommen. Und dann hat Kaspar so ein bisschen rumgedruckst und hat gesagt, ja, aber ich muss dir was gestehen. Eigentlich kenne ich gar nicht Star Wars. Und dann, ja, das ist doch perfekt. Dann haben wir einen, der kennt das schon immer. Also ja. Schon bevor es, ich kannte Star Wars sogar schon bevor es in Deutschland lief, dann jemand, der es seit 14 Tagen kennt,
ja.
Und jemand, der behauptet, es gar nicht zu kennen.
Aber du würdest erkennen, dass du relativ viel doch kennst, wenn man es dann anguckt. Also weil ich habe, wie ich es jetzt, also ich muss noch ergänzen, ich habe Episode 1 nicht gesehen. Mhm. Weil ich mich vorher ganz lange erkundigt habe und damit auseinandergesetzt habe, in welcher Reihenfolge ich jetzt die Sachen gucke. Also ob man wirklich 1-6 guckt oder erst die alte Trilogie und dann die neuen. Mhm. Und ich habe mich jetzt für etwas entschieden, das nennt sich, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht, aber es ist ein englisches Blog, also wahrscheinlich Machete Order. Mhm. Und das sagt quasi, schenkt dir die erste Episode und darüber war ich erstmal froh, weil es dann weniger war.
Und hat das jetzt mit Machete, mit dem Film aus diesem Rodriguez?
Das Blog heißt Don't Juggle with Machetes oder irgendwie sowas, also sinngemäß zumindest. Und er hat dann gesagt, er hat jetzt da was ausgearbeitet und ich glaube, er sagt sogar, because I'm a Wayne Asshole, also dass er es deswegen nach sich benennt. Jetzt einfach.
Ja. Bezieht sich das nur auf die Star Wars oder bezieht sich das auf alle Serien, Filmreihen?
Es bezieht sich auf die Filme, also auf die 6 Filme und er selber ist aber auch total drin im Thema. Also das ist jemand, der auch Bücher, Comics und alles
drumherum kennt. Dann habe ich das bei dir gelesen und ich war total ratlos. Ich dachte, ist das jetzt wieder der Bechdel-Test oder ist das der Bechdel-Test
mit den Frauen?
Nee, mit den Frauen. Ja. Genau, da muss ich erstmal nachforschen, dann habe ich es aber irgendwie sein gelassen. Ja. Aber du hast das jetzt
geklärt. Und das hat total gut funktioniert.
Das ist also welche Reihenfolge?
Also man fängt an mit dem 4. Teil, guckt den 5. und dann den 2., den 3. und den 6.
Okay, ist ein bisschen fast wie die Zündreihenfolge mal so Ottomotoren. So mit
tatsächlich, obwohl ich angeblich noch nie einen Teil gesehen habe, kenne ich diesen Begriff, weil ich vor kurzem, sagen wir mal, Mitte letzten Jahres hatte ich beschlossen, ich muss das jetzt mal machen, weil ich arbeite ja für eine Filmwebseite und
unterschiedlichen Druck.
Und ich habe das hier mal droppen lassen, dass ich eigentlich das nicht geguckt habe und da war so kurz so Freeze im Raum, weil das hier dann doch zum kanonischen Wissen gehört.
Ja.
Und dann habe ich mir überlegt, in welcher Reihenfolge muss man die denn jetzt gucken, weil ich wusste, okay, es gibt irgendwie neue und alte und die einen spielen von den anderen und dann bin ich auch auf 3-4 verschiedene Reihenfolgen gestoßen, in der man die gucken soll.
Mhm. Ja, und die, also vielleicht zur Argumentation nochmal was. Und ich finde das jetzt auch im Nachhinein total schlüssig. Also das ist so ein Fan der alten Garde, würde ich sagen. Also der auch damit aufgewachsen ist und der eher eben die drei ursprünglichen als die Filme, die man unbedingt gesehen haben muss, sozusagen kategorisiert. Und er sagt, die neuen Filme sind sozusagen einfach Hintergrundstory. Und so habe ich das auch tatsächlich empfunden. Also alles, was wirkliche Geschichte, was Charaktere, was wirklich das Spannende ist, sind für mich die Folgen 4, 5, 6. Ja. Und ich glaube, ich kann mich auch an fast nichts erinnern von Teil 2 und 3 und fand die auch wirklich sehr langweilig. Also ich habe mich da ziemlich durchgequält. Ich glaube, ich bin beim dritten Teil 3 oder 4 Mal eingeschlafen, musste dann wieder zurückspulen und wieder neu gucken. Ich habe, glaube ich, 6 Stunden gebraucht oder so, bis es endlich rund hat. Ja. Also was halt an diesem ständigen Faden verlieren und so lag. Und tatsächlich das Gute an dieser Reihenfolge ist, man hat quasi diesen Spannungsaufbau mit dem jetzt mittlerweile ja schon Allgemeinwissen, quasi mit diesem Twist. Und dann ist man aber gepackt und neugierig, und will schon so ein bisschen Hintergrundwissen haben, so was hat den eigentlich dazu gemacht, was ist da passiert und so weiter. Und dann schafft man eben auch diese Prequels anzugucken, also zumindest eben die 2 empfohlenen und hat dann auch wirklich Lust, den 6. zu sehen. Und was ich da ganz spannend fand, ist tatsächlich auch, wenn man so ein bisschen liest, die meisten sind total Fan von dem 5. Teil, von dem du jetzt auch gesagt hast, du hast ihn gar nicht ganz fertig geguckt oder zumindest nicht so bewusst am Schirm. Ich fand den nett, aber ich fand den 6. Teil total großartig. Und ich glaube, das kommt wirklich genau von dem Spannungsbogen, den diese empfohlene Reihenfolge oder also es ist, funktioniert, glaube ich, wirklich genauso, wie er das in seinem Blogpost beschreibt. Und tatsächlich habe ich aber mit Erstaunen festgestellt, also ich war auch wirklich der festen Überzeugung, ich habe noch keinen Film vorher gesehen. Und entweder manche Filmausschnitte sind so, wie sagt man, Popkultur, oder ich habe es tatsächlich schon gesehen, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen.
Wurden
aber
ja auch im Fernsehen eigentlich gezeigt. Das heißt, auch in der Zeit vielleicht vor dem Internet, wir sind ja jetzt alle nicht mehr ganz so jung. Das heißt, es gibt ja noch wahrscheinlich die Zeit, wo man auch noch mal so irgendwie im Fernsehen so rumgezappt ist und dann vielleicht mal für 20 Minuten in einen Star-Wars-Film reingeraten ist und dann vielleicht auch hängen geblieben ist. So bin ich quasi mit dem Empire Strikes Back so ein bisschen verbunden gewesen. Und, aber hast du denn jetzt Episode 7 gesehen?
Ja.
Okay. Kaspar.
Ja, ich muss mich jetzt irgendwie selber filmen. Hallo.
Du kannst ja auch nochmal mich filmen, wie ich die Frage formuliere.
Ja.
Und zwar, kannst du uns denn jetzt nochmal, wir sind jetzt schon relativ drin, ich versuche nochmal den so ein bisschen so einen kurzen Erklärbär, so Zwischenfazit zu geben. Aha, also Star Wars ist vor allen Dingen mal getragen durch große Spielfilme, 6 inzwischen an der Zahl, nee, 7 an der Zahl. Und die sind. Es gibt den Begriff des Tentpoles, also quasi der großen Zeltstange. Und 7 dieser Zeltstangen, da gibt es aber ein riesen Dach drüber und da ist ein riesiges, quasi sogenanntes Expanded Universe entstanden von Merchandising, von teilweise Fanfiction, teilweise Dingen, die relativ ungesteuert in diesen 30 Jahren unter diesem Star Wars Label entstanden sind, und dann wurde versucht, das ein bisschen zu kanonisieren, und jetzt Disney hat einen relativ klaren Cut gemacht und ziemlich viel von dem quasi einfach aussortiert, was unter einer offiziellen Lizenz zum Beispiel von Marvel oder bei bestimmten Computerspielen an Story und Hintergrundstory gebracht worden ist. Aber es gibt so ein paar Erfolgsgeschichten, wie zum Beispiel die LucasArts Computerspiele haben sehr viel auch in den letzten 30 Jahren dafür getan, dass überhaupt diese popkulturelle Verankerung immer mit Star Wars auch in diese Nerd- und Geek-Szene mit reingekommen ist. Und ich habe das Gefühl, dass so dieses eine Spiel Knights of the Old Republic, das irgendwie 10.000 Jahre oder Tausende von Jahren vor der Handlung der Spielfilme passiert, dass es in irgendeiner Form mit in diesen neuen Kanon übertragen wird. Und was?
Eine sehr lange Frage.
Nein, ich habe die Frage ja kurz unterbrochen, weil ich wollte nochmal so ein Level machen und wollte jetzt dich fragen, wenn du jetzt mal so in einem Satz erklären wolltest, was Star Wars ist, was würdest du dort sagen?
Ich bin erstaunt, dass nachdem du jetzt 5 Minuten einen Satz, eine Frage formuliert
hast,
ich nur einen Satz habe, um zu antworten.
Ich wollte eine Frage stellen, dann habe ich gesagt, nee, Moment, ich unterbreche das und verschiebe das nach hinten und will erstmal so ein Zwischenfazit ziehen. Und dann wollte ich die Frage stellen. Die Frage lautet, du dich damit gar nicht so auskennst, was glaubst du, um was geht's bei Star Wars?
Ich habe Star Wars von außen wahrgenommen als klamaukiges Science-Fiction-Märchen für Erwachsene.
Für Erwachsene finde ich schon mal interessant,
ja.
Weil ich habe immer gedacht, das ist eher für Jugendliche.
Ich habe ein schwieriges Verhältnis zu Kindern, die zu viel Star Wars gucken. Ich halte Kinder, also oft fallen mir Kinder auf Spielplätzen verhaltensauffällig vor, die so Laserschwerter haben und die ganze Zeit auf andere Kinder einprügeln. Deswegen hoffe ich immer, es ist eher für Erwachsene.
Das ist interessant. Also dann haben die sich wenig mit der Thematik auseinandergesetzt.
Die Kinder,
das kann sein. Ja, also ja, wobei das ist ja auch immer eine sehr interessante Frage. Also ich habe gerade im Kopf gehabt, das ist ja tatsächlich auch interessant, wie stark diese Figur von Darth Vader ist und wie ansprechend die ja auch viel für Kinder ist und woher ja auch dann dieses mit Lichtschwertern kämpfen herkommt. Wenn man quasi seine Erscheinensanteile und seine Redeanteile in Relation setzen würde zu allen anderen, wären die jetzt gefühlt, glaube ich, gar nicht so hoch. Also der hat nur so einen starken Symbolwert, glaube ich, tatsächlich, dass da eben auch Kinder und Jugendliche wahrscheinlich sehr drauf abfahren, kann ich mir vorstellen. Aber stimmt, ich habe auch noch kein Kind irgendwie Han Solo nachmachen sehen oder Chewbacca oder irgendwie ein Ewok oder so.
Ja.
Also, ja, es ist.
Aber jetzt nochmal zu deiner, ich fand das so in einem Blogartikel so toll, dass irgendwie deine Kinder haben ständig irgendwelche ganz tiefen Star Wars interner Fachbegriffe mit sich rumgeworfen und was war der Einstieg? Was war Grand Moff irgendwas eigentlich bevor Grand Moff wurde?
Ja.
Nur ein Moff oder irgendwas?
Ja. Ja, also wirklich, das war für mich wie Chinesisch, also ja. Weil man ja diese Terminologien überhaupt gar nicht kennt und das dann auch ja nicht mal nur Namen sind, sondern man hat ja also die Namen, man hat die Planeten, man hat dann unter anderem die Alien-Rasse oder den militärischen Rang, wie in dem Fall. Ich weiß nicht mal, wusste nicht mal, wie man die Sachen ausspricht.
Ja.
Also, und ich finde das total faszinierend, also weil die haben wirklich keinen Film gesehen bislang, dass sowas von Kind zu Kind erzählt wird von anderen Kindern, die das gesehen haben, von älteren Kindern auch, die das gesehen haben. Und dann aber ganz viel, also bei uns haben diese Rewe-Sammelkarten, glaube ich, eine sehr große Rolle gespielt.
Ja.
Auf denen hinten eben die Namen oder Planeten und dann die Größe und so weiter. Das reicht aber eben ja nicht, das alles so einzeln und so für sich zu sammeln, sondern dann ging es ja ganz viel um Relationen. Also was ist da für eine Geschichte dahinter? Wie hängen die zusammen? In welchem Teil passiert da was? Und es ist tatsächlich auch jetzt, wie ich im Kinofilm war, habe ich eine Szene erzählt, ich weiß nicht, spoilern wir oder?
Wir dürfen alles spoilern.
Okay.
Spoilern wird, ja. Und spoilern, finde ich, wird sowieso total überschätzt. Also ich meine, du gehst ja auch in eine Hamlet-Vorstellung rein, obwohl du weißt, das sind ja alle sterben.
Ja. Das ist auch bei dieser Machete-Order ist auch ein starkes Argument, dass man eben nicht gespoilert ist dadurch, dass man weiß, dass Darth Vader der Vater von Luke ist, wo ich dachte, also das ist ja wirklich nur, das Detail kennt ja wirklich jeder, also jedes Kind auch, was schon halbwegs sprechen kann. Aber gut, also ich hatte sogar den Fall jetzt, dass ich eben erzählt habe, dass Kylo Ren die Maske von Darth Vader noch hatte.
Ja.
Und ich hatte selber ein bisschen was von den Filmen erzählt und bin eingeschlafen anscheinend in der Szene, wo
Kino.
in dem alten Film, wo Luke Vader mitgenommen hat, um ihn Feuer zu bestatten. Ist so ein bisschen peinlich, weil es, glaube ich, relativ zentral ist, aber ich bin davon ausgegangen, dass er am Todesstern mit explodiert ist. Ja. Und so hatte ich das eben auch weitergegeben. Und dann hat mein Kind irgendwie völlig verwundert, wie kommt der denn jetzt an diese Maske? Mhm. Und ich dachte auch so, okay, wie kommt der denn jetzt an diese Maske? Hab dann nochmal mich mit dem Film auseinandergesetzt und wusste, okay, aber die Frage ist ja trotzdem, also es gab ja eine Feuerbestattung und zumindest ist ja nicht dargestellt worden.
Im dritten Teil wahrscheinlich am Ende, oder?
Genau, also im sechsten Teil ist es ja dann. Ne?
Oh, ich komme ja aus der alten
Welt. Ja, aber genau. Und fand das halt total interessant, dass sozusagen manchmal dann auch solche Logikfehler wirklich eben passieren, weil jemand dann was falsch weitererzählt, aber dass das ausgerechnet eben auch eine Sache war, die tatsächlich so ein bisschen Fragezeichen zumindest aufwirft. Also man kann sich jetzt denken, gut, den hat Luke wahrscheinlich als Erinnerung an seinen Vater irgendwie aus dem Feuer genommen und so weiter und wie das dann dahin gekommen ist. Mhm. Weiß man auch nicht genau. Aber also ich bin wirklich fasziniert eben von diesem Detailreichtum und aber auch von der Faszination, die diese ganze Geschichte, also dieser Mythos auf Kinder ausübt letztendlich. Und das war für mich jetzt, also über die Filme hinaus, wirklich das Spannende rauszubekommen, was ist das eigentlich? Weil das ist an mir komplett abgeprallt all die Jahre. Und ich hatte auch nie das Gefühl, ich verpasse da was. Also so bestimmte Dinge, so Popkultur, gut, da kann man sagen, das ist dann schon fast wie eine Bildungslücke, aber mit sowas habe ich gelernt, irgendwie zu leben, weil irgendwann merkt man, man kann nicht alles gelesen haben und geguckt haben und so weiter. Und das fand ich war die eigentliche Frage. Also ich bin ja Star Trek sozialisiert. Mhm. Und das hat für mich einfach einen sehr hohen Komplexitätswert und man hat durch die ganzen Serien und durch die Vielzahl der Charaktere und so hat man so viele Facetten, also das finde ich total verständlich, dass man sagt, die Ethik- und Moralentwicklung quasi passiert in der Sozialisation mit Star Trek, aber die Faszination an Star Wars war wirklich für mich immer ein großes Fragezeichen, weil das waren für mich eben wie so Jugendlichenfilme. Und alles so sehr archetypisch und so. Aber das ist ja anscheinend ja genau, was dieses, also was das ausmacht, was so eine tiefe Faszination hat letztendlich. Also
genau, weswegen ich auch eher sagen würde, das sind eigentlich.
Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz die Aufnahme beenden. Ja. Tschüss, das ist nämlich zu anstrengend, sonst kann ich mich auch gar nicht konzentrieren. Vielleicht machen wir nachher nochmal am Ende dann wieder. So,
jetzt wünsche ich Kamerakind Kaspar.
Danke, tschüss. So, jetzt kann ich mich nämlich wieder konzentrieren. Genau, für die Podcast-Zuhörer kurz, wir hatten eine Periscope-Stream. So.
Ihr habt nicht miterlebt.
Das habt ihr nicht miterlebt, genau.
wo ich auch sagen würde, eigentlich ist es für Kinder. Ja, und zwar diese Dichotomie, dass es da so eine dunkle Seite und eine helle Seite gibt und dass eigentlich so die Gewissensentscheidung es einem doch auch eigentlich jedem leicht machen sollte, sich für die gute Seite entscheiden zu können. Und gleichzeitig ist aber auch, glaube ich, weil es so ganz klar schwarz und weiß ist, kann man auch mit der dunklen Seite flirten. Weil sie so stark gekennzeichnet ist, dass man sich immer auch davon wieder lösen kann. Und ich habe eine Freundin von mir, die hatte erzählt, dass ihr Kind, ich glaube 7, 8, vielleicht maximal 9 Jahre alt, ein Junge, dass der also auch ein totaler Star Wars Fan ist und eben nie einen Kinofilm gesehen hat, weil er davon einfach noch ein bisschen zu klein war. Wie kann er denn Star Wars Fan sein? Ja, er guckt aber die Clone Wars, 3D-animierten Trickfilme, die einen relativ großen Erfolg und schon seit ein paar Jahren laufen. Und ich glaube, dass unter Umständen auch viele Kinder darüber so einen Ersteinstieg bekommen. Und der scheint mir für Kinder auch sehr gut geeignet zu sein, weil ich kann es nicht ertragen. Mhm. Also ich kenne zwar all die Figuren, es ist sehr, sehr viel von, die benutzen sehr viel von dem Personal und der technischen Ausstattung und dem, was in diesen Prequel-Trilogie entstanden ist und versöhnen damit auch mit den problematischen Geschichten. Die Filme sind einfach handwerklich misslungen auf vielerlei Ebene, aber was letztens auch nochmal Plom gesagt hat, immerhin haben sie aus einem sehr engen Anfang eigentlich einen sehr weit gespannten, farbigen, bunten Kosmos entwickelt, aus dem jetzt diese gesamte Franchise sich immer wieder Sachen herauspicken kann und damit auch sehr viel Spielmaterial.
Das war ja auch tatsächlich mit einer Motivation, habe ich gelesen. Ne? Also ich weiß nicht, ob das schon beim 6. Teil war oder so, aber wie es um die Finanzierung ging, war eine Frage auch, naja, jetzt haben wir ja eigentlich alles schon durchgenudelt mit den Hauptcharakteren und jetzt muss irgendwie was her, was man quasi noch besser vermarkten kann. Und so sind wohl die Evox ins Spiel gekommen, dass man gesagt hat, man braucht auch nochmal was Kuscheliges irgendwie, was man auch an Kinder irgendwie verkaufen kann, so als Püppchen und so.
Gab es die gar nicht in den alten?
Doch, doch, die Evox sind im, achso,
ob sie doch im 6. Teil erst, ja, oder? Sind, also, ja.
Ob die also schon mal,
im 1. und 2. gab es sie nicht.
Man müsste jetzt mal sehen, ob nicht vielleicht bei der großen Versammlung, Ratsversammlung nicht so 2, 3 kleine Teddybären irgendwo.
Könnt ihr mir ganz kurz, wenn ihr sagt 1., 2., 6,
ja.
Welche Teile bezeichnet das? Bezeichnet das die chronologische Reihenfolge oder die, die Machreihenfolge? Nee,
wenn wir das sagen, meinen wir schon die Episode 1 bis 6. Nur ich habe mich vorhin mal kurz.
Das heißt, 4, 5, 6 sind die alten Filme.
Genau, 77 kam der erste raus, das ist Folge 4.
Okay.
Und dann im Dreijahrestakt Folge 5 und 6 und dann kam ja die sehr lange Pause bis was, 99 oder so, und dann kam der Teil 1 raus und wieder im Dreijahrestakt und dann war wieder 10 Jahre Pause.
Und übrigens, weil das, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ist ja schon 38 Jahre her, aber ich bin der Meinung, ich habe bei diesem deutschen Ersteinsatz, deutsche synchronisierte Fassung, mich auch schon gewundert, warum mit dieser berühmten Titelsequenz, wenn also quasi wie so ein Teppich das so reinrollt, das ist irgendein alter Hollywood-Film, hat das, glaube ich, mal vorgegeben und das ist schon so ein Zitat wiederum von George Lucas an irgendein
Ben-Hur oder
Ben-Hur, eine eingespielte Geschichte, die schon damals unglaublich cheesy war und die jetzt noch umso cheesiger ist, weil sie überhaupt nicht verändert haben. Also es war schon damals schlimm und alle haben drüber gelacht und jetzt ist es einfach nur noch, ja, man würde fast sagen Kult. Aber schon damals, es könnte mich aber auch ein Streich, meine ich, dass dort stand Teil 4 eine neue Hoffnung. Schon 1978.
Das ist relativ schnell gekommen. Also ich habe gelesen, dass es, also das ist ja sowieso eine sehr skurrile Geschichte, wieder ins Kino gekommen ist. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja nicht mal George Lucas selbst zur Premiere gegangen, sondern war irgendwie auf Hawaii, weil er selber gedacht hat, das wird sowieso kein großer Erfolg. Und die haben den in die Kinos erpresst, indem es gab parallel eine zweite Verfilmung von irgendeiner sehr bekannten Literaturvorlage. Ich weiß den Film jetzt nicht mehr. Und die haben gesagt, wenn ihr den zeigen wollt, dann müsst ihr auch Star Wars zeigen. Und dann ist es irgendwie, haben die das durchgekriegt in 38 Kinos.
Was für, das sind quasi Arthouse-Qualitäten für Amerika mit vielleicht 1% aller Kinos.
Ja,
ne? Die haben wahrscheinlich 4.000, 5.000 Kinos zu der Zeit gehabt.
Und in 37 Kinos ist es irgendwie der Kassenschlager schlechthin geworden. Und der ist tatsächlich als Star Wars ins Kino gekommen, ohne A New Hope und so weiter. Und relativ, aber wie sie gemerkt haben, das wird irgendwie ein Erfolg, ist das eben nachgezogen worden.
Und ich habe gehört, dass der George Lucas schon ein bisschen dran gearbeitet hat, weil er nämlich quasi in dieser schon damals in Amerika recht gut organisierten Science-Fiction-Szene das Ding gepitcht hat. Mhm. Das heißt, schon mit dem Cast auf diese ganzen Conventions gegangen ist. Das heißt, so diese harte Multiplikatoren-Schicht, die wussten, da kommt was und die würden auch in jedem Fall hingehen. Und wenn die diese Kinos gut ausgewählt hatten, im Sinne von, dass das so Unistädte waren, wo sich das von dort aus so verbreitet. Und das ist wirklich eigentlich ein virales Phänomen. Und das muss irgendwann weil meine Mutter sprach mich 1977 im Sommer an, da muss das quasi so die erste Welle angefangen haben.
Im Mai ist er rausgekommen.
Im Mai, wahrscheinlich zu diesem Memorial Day. Die haben da ja, oder Labor Day, auf jeden Fall, die haben immer so ein, es gibt so ein Mai-Wochenende, das für den Kinomarkt in Amerika sehr wichtig ist. Und es muss relativ schnell dann, also so eine Welle ausgelöst haben, wurde dann also darüber berichtet. Und ich weiß noch, ich habe das erste Bild, so ein Still mit C3PO, das ist ein Protokolldruide, der so golden glänzt, wer sich überhaupt nicht drüber auskennt, und diesem knubbeligen Trashcan-artigen R2-D2, die waren in der Wüste. Und für mich war das so dermaßen, sah das so dermaßen futuristisch und unkindlich aus, dass ich gedacht habe, oh, das wird wieder so, wenn meine Mutter mich schon drauf anspricht, das wird kein Science-Fiction sein für mich. Das ist nicht Raumschiff Enterprise, das ist auch nicht Raumpatrouille Orion, sowas ich so kannte, sondern das wird wieder so anstrengende Science-Fiction für Erwachsene. Mhm. Das kann ja gar nicht sein. Und ich war dann wirklich sehr überrascht, als ich gemerkt hatte, dass das ein ganz altmodisches Märchen ist. Mhm. Denn auch die Stormtrooper mit ihren Plastikanzügen, das war halt in der Zeit sehr, sehr glaubhaft und sehr modern. Also es gab quasi in der Ikonografie der Bilder, was ich so gesehen habe, war für mich Star Wars, bevor ich den Film gesehen hatte, und es kam quasi auch in den Wochen vor dem Start quasi schon eine ganze Menge Medien-Coverage über den Film. Und so waren meine Bilder eher, oh, das ist, wird anstrengender, futuristischer Kram. Schaue ich mir natürlich trotzdem an, weil muss ja die Sensation sein. Aber was für ein, ja, banales, aber irgendwie herzensgutes Märchen das ist, mit Prinzessin und dem bösen König und
Herrschaften von Hörerinnen und Hörern in Ohnmacht, wenn man sowas sagt.
Ja, aber das mit dem Märchen ist ja.
Ich habe auch Märchen gesagt,
ja,
ne?
Ja. Ich empfinde das auch nach wie vor so.
Und das ist ja der geniale Leitspruch: In a Galaxy Far, Far Away. Und das ist so toll, weil es natürlich erstmal, so fängt jedes Märchen an, nur es war einmal vor langer Zeit, also es war einmal, auch diese kleinen Twist, es war einmal in einer fernen Galaxis, weit, weit entfernt. Das wird im Nachhinein auch gesagt, das ist ein Film. In Amerika zu der Zeit wurde nach Nixon die Amerika war moralisch bankrott. Sie hatten gerade die Truppen aus Vietnam abgezogen. Mhm. Die ganzen Vietnam-Veteranen, die gammelten so rum und haben Probleme gemacht. New York war bankrott und war galt als das neue Kalkutta. Also man ist dorthin gefahren, weil man sonst in Amerika keine Obdachlosen auf der Straße kannte. Das war so eine komplette Singularität in Amerika zu der Zeit. Und also die Nation war irgendwie geschlagen. Ach so, es war nach der Ölkrise. Alle ihre Straßenkreuzer wurden eingedampft auf gefühlt die Hälfte. Also es war so eine Zeit des Rückschritts. Und dann in einen Film zu gehen, und New Hollywood hat ja ganz tolle Filme zu der Zeit. Taxi Driver zum Beispiel oder Deer Hunter. Also diese ganzen Filme, die in der Zeit entstanden sind, gelten ja heute als Meisterwerke, die aber sehr aktuell und zeitkritisch waren. Und das war jetzt ein Film, der von Anfang an, im ersten Moment, und das ist jetzt auch beim neuen Teil 7, da steht wieder, bevor überhaupt alles beginnt, steht da nur, es war einmal in einer Galaxis ganz, ganz weit entfernt. Das bedeutet, entspann dich, lehn dich zurück. Alles, was du hier siehst, hat mit deinem Leben nichts zu tun. Du musst dir keine Sorgen machen. Und das ist also dieser eskapistische und weil vorher wurde Eskapismus, also Flucht vor der Welt und ihren Problemen, immer so hinten reingedrückt im Sinne von, der Film soll dich gewissermaßen ruhig stellen und wir decken das auf. Und das war jetzt ein Film, der genau diesen Eskapismusvorwurf gar nicht erst aufkommen lassen wollte, sondern das von vornherein draufgeschrieben hat. Das ist jetzt ein Märchen, entspann dich, hab Spaß. Ne? Und dass das so sein würde, das war mir nicht klar, und deswegen war ich in so einer angenehmen Art enttäuscht von dem Film, weil ich nicht gedacht hätte, ich hätte eher sowas wie 2001 eigentlich erwartet. Ja? Obwohl ich 2001 zu der Zeit gar nicht kannte, aber ich wusste schon, wie die Raumschiffe, also das Design von Star Wars hatte schon die Qualität eben auch von 2001, plus noch, dass ein bisschen mehr Used-Look mit reinkam. Also gerade das galt zu der Zeit eben auch als die Sensation. Das muss man mal von, das ist ja auch so ein bisschen mein Thema, so das Design von futuristischen oder die Gestaltung von futuristischen Dingen. Auch,
Picknick am Wegesrand 13.
Mhm. Ja, ja. Stimmt, das war beim letzten Mal.
Ja.
Dass sonst Science Fiction und Zukunft, das war immer shiny und glossy.
Das ist ja das auch nächste. Den Fehler, den sie mit den Prequels letztendlich gemacht haben.
Ja, also, das könnten wir es nochmal zurückstellen, okay. Weil da hätte ich nämlich eine Antwort zu. Ja. Aber auf jeden Fall zu der Zeit, dass auf Tatooine, so einem entfernten Wüstenkaff, quasi eben so ein Gleiter einfach nur wie so eine Art Pickup-Truck ist, und der ist natürlich nicht gepflegt, sondern der rumpelt da vor sich hin, und das gab es noch nicht, weil bisher war es immer nur, dass die Besten der Besten der besten Technologie steigt irgendwie in den Weltraum hinein und erlebt dolle Abenteuer, was immer so ein Elite-Ding und da ist natürlich alles gepolished, ja. Aber hier haben wir auf einmal eine Technik, die schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden so im Einsatz ist und die sieht eben genauso aus wie so ein alter Traktor auf dem Feld. Und das hatte man wirklich noch nicht gesehen und das hat, glaube ich, mit zu dieser Faszination beigetragen, dass man das Gefühl hatte, das ist eine echte Welt. Und da ging es dann gar nicht mehr um Zukunft.
Ja. Das ist ja aber auch, was mit dem neuen, also dem aktuellen Kinofilm ja auch wieder zurückgekommen ist.
Ja.
Das fand ich total interessant, weil ich kann sowas nicht bewusst wahrnehmen, aber wenn ich das dann lese hinterher, denke ich, klar, daher kommt das quasi. Und ich habe eben jetzt gelesen, dass diese ganzen, CGI-Geschichten hat ja der J.J. Abrams mehr oder weniger weggelassen und hat wirklich viel Energie in echte Drehplätze, echte Explosionen, Modelle und so weiter gesteckt, um genau diesen Effekt auch wieder zurückzuholen. Also von diesem ganzen glatten, polierten, schönen, vielfältigen, glänzenden, was weiß ich, wieder in dieses dreckige, in so die, also ist ja auch, sie ist ja Schrottsammlerin und so weiter. Und das fand ich faszinierend, dass wenn man sich die einzelnen Aspekte anguckt, warum ein Film dann auch wieder so abholt und mitnimmt und so begeistert, dass dann sowas tatsächlich auch wieder so eine große Rolle auch spielt und dass anscheinend auch diese Laufszenen, wo hinten irgendwie alles explodiert, wo die vor den Stormtroopern irgendwie fliehen, dass die ganz anders rüberkommt, wenn man da wirklich läuft, weil hinten quasi Sachen explodieren und nicht eine grüne Wand ist, was alles irgendwie hinterher eingespielt wird. Also das fand ich sehr faszinierend, quasi das so im Nachhinein zu lesen, weil ich habe mich vorher überhaupt nicht damit beschäftigt, sondern bin in den Film und fand den wirklich sehr großartig. Also ich habe das jetzt schon ganz lange nicht mehr gehabt, dass ich auch das Gefühl hatte, es hat sich gelohnt, ins Kino zu gehen. Also mittlerweile ist ja mit Beamer und dann sitzt man bequem zu Hause und alles ist groß und schön und die Technik ist irgendwie da. Und man fragt sich immer, warum soll ich 15 Euro fürs Kino ausgeben oder 25, wenn ich noch eine Cola trinken will. Also die Preise sind ja auch völlig absurd.
Kaspar, wie fühlst du dich denn jetzt? Also
überfordert.
Was hast du so bisher, gibt es neue Dinge, die wir dir jetzt erzählen konnten, die du von Star Wars noch gar nicht kanntest?
Also ich habe irgendwann mal in den 90ern versucht, Star Wars zu gucken. Daran kann ich mich noch erinnern und ich bin eigentlich ein enorm Science-Fiction-affiner Mensch. Ich gucke Science-Fiction sehr gerne, ist mein Lieblingsgenre und ich weiß noch, dass mich das damals total kalt gelassen hat.
Ja.
Also das war eher so ein Schockmoment, weil ich hatte mich so doll drauf gefreut, weil alle haben gesagt, es ist der weltbeste überhaupt.
Aber wahrscheinlich auch nicht im Kino.
Ich habe den nicht im Kino geguckt, sondern auf einem Röhrenfernseher.
Ja.
Was Star Trek nicht davon abgehalten hat, mich zu beeindrucken. Ja. Also, aber so was ich jetzt von euch raushöre, bei Star Trek kommt es nicht sehr stark auf die Optik an.
Ja.
Klingt für mich so, als wäre das bei Star Wars halt wichtiger, ja, also prägender, wenn man das im Kino sieht, das erste Mal.
Das ist, glaube ich, ein bisschen vielleicht dann falsch rübergekommen. Das spielt schon eine Rolle, aber immer nur als, finde ich, Hintergrund wiederum tatsächlich für die Charaktere. Und das ist, glaube ich, was bei Star Trek einfach anders ist, dass man diese Charakterentwicklung, also man hatte ja auch in 7 Staffeln von irgendwas für ganz andere Möglichkeiten, Deep Space Nine oder so, eine Charakterentwicklung da auch mitzumachen. Ja. Aber
mir ist, das ist gut, dass du ansprichst, Serie versus Film. Ich habe lange darüber nachgedacht, warum ich Star Wars nicht mochte und Star Trek aber schon. Und das eine ist eben eine Serie, das andere ein Film. Nun gibt es ja aber auch Star Trek-Filme. Die Star Trek-Filme finde ich aber auch alles scheiße.
Alle? Ja. Also tatsächlich ziemlich. Auch die mit Picard?
Ja.
Weil da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Also die mit Picard, also ich finde die auch tendenziell, hätte ich drauf verzichten können.
Ja, so das.
Aber die mit Picard fand ich tatsächlich noch gut, weil der hat ja schon einen sehr abgerundeten Charakter durch, was man ihn, also wie man ihn in der Serie kennengelernt hat. Und der Film hat nochmal ihm Möglichkeiten quasi eröffnet, nochmal andere Seiten zu zeigen und einen anderen Elan und auch Gefühle, die er eigentlich nie gezeigt hat und so weiter durch diese Traumatisierung mit den Borg. Und die Teile fand ich okay, aber alles, was quasi danach kam, fand ich unsäglich.
Also ich kann mich tatsächlich an keinen Star Trek-Film erinnern. Ich kann mich aber an einzelne Episodenelemente erinnern. Also die sind irgendwie bei mir hängen geblieben. Also worauf ich zumindest erstmal hinaus will, ist, dass ich dann plötzlich dachte, okay, Star Trek ist für mich eine Serie, Star Wars und Filme. Und die Star Trek-Filme haben mich auch nicht umgehauen. Kann sein, wenn ich jetzt nochmal gucken würde, dass da vielleicht noch was rausstechen würde, weswegen der Vergleich unfair ist. Also eine Serie und einen Film zu vergleichen, kann man natürlich machen, aber es ist halt, passt erstmal auch irgendwie nicht. Weswegen meine Erwartung damals schon nicht eine richtige war. Weil hätte ich damals nur Star Trek-Filme geguckt, also vor allem diese ersten Star Trek-Filme, die waren eine Zumutung. Am schlimmsten fand ich den mit dem Wal. Wo irgendwie die in die Vergangenheit fahren, fliegen müssen, um einen Wal zu retten. Gott, ich habe diesen Film gehasst.
Verdrängt.
Ja, furchtbar. Allein das, weil das spielt in der Jetztzeit und das macht mich dann schon immer fertig, wenn ich Science Fiction gucke und die irgendwie in die Vergangenheit reisen, ist die Jetztzeit, dann ist bei mir schon immer aus. Jedenfalls, wenn ich damals nur Star Trek geguckt hätte, die Filme, hätte mich das wahrscheinlich auch eher enttäuscht, weil ich prinzipiell wahrscheinlich eher ein Serienmensch bin. Was bei mir Tatsache von damals hängen geblieben ist, wie hieß diese Parodie auf Star Trek?
Spaceballs. Also auf Star Wars.
Ja, genau. Spaceballs habe ich bestimmt 5-mal geguckt.
Die habe ich nie gesehen.
Ja, das heißt, ich habe...
Du aber auch was verpasst, ja, weil ich habe auch Spaceballs gesehen und dann habe ich Star Wars gesehen und fand das am Anfang so lustig, weil allein schon diese Uniformen mit diesen Riesenhelmen und so, ich hatte kein Bild, wie das jetzt bei Star Wars war und hatte das aber im Kopf quasi also eingeschrumpft. Ja. Und dann war es aber trotzdem nochmal 40% mehr Helm, als ich erwartet habe, was quasi ständig so ein Comic-Charakter da irgendwie, oder also sowas Satirisches da irgendwie durchgezogen hat.
Das heißt, ich habe die Parodie geguckt, mehrfach, statt Star Wars, was irgendwie merkwürdig ist. Ich glaube, es war ein ziemlich klamaukiger Film, oder?
Total, also so wie...
Wir durchkämmen die Wüste nach Kacke und so, war jetzt auch nichts Großes. Das ist aber jedenfalls mein erster Star Wars-Versuch aus den 90ern, den ich einfach abgebrochen habe und habe das an den Nagel gehängt und fand das, was ich gesehen hatte, einfach, ich fand es wirklich einfach doof.
Weißt du noch, was das für ein Film war, mit dem du das versucht hattest?
Bestimmt den ersten einfach, genau. Ich habe mir den ersten angefangen, ich fand die Prinzessin doof und ich fand den Helden doof und ich fand dieses Plüsch Monster blöd und das war mir alles klamaukig.
Ich muss immer so lachen, wenn du so redest, weil ich ja jetzt in letzter Zeit viel darüber getwittert habe und ich habe immer das Gefühl, bei so bestimmten Themen kommt man schnell in so Gebiete, wo die Leute das sehr, sehr ernst nehmen und quasi zu Chewbacca dann zu sagen Plüschmonster oder irgendwas, also da habe ich auch immer ausreichend Replies bekommen, also warum, also auch sehr sachlich, warum man sowas eigentlich nicht machen darf oder auch diese, ich habe ganz schlechten Kopf eben für Namen und so weiter und auch Bezeichnungen und ich habe mir immer gemerkt, eben diese großen Raumschiffe sind so für mich gewesen wie so Tortenstücke und habe dann irgendwann jetzt gelesen, die heißen irgendwie Sternenzerstörer oder irgendwie so und fand das dann wahnsinnig lustig, weil ich die halt als Törtchen abgespeichert habe in mir im Kopf. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Qual ist für Leute zuzuhören, die total das in diesem Universum. Das ist
wenn ich zu dem Plüschtier sage, irgendwie Plüschtür.
Wir sind ja beziehungsweise auf einer Galaxis ganz weit.
Da ist alles
ganz.
Ja, aber da ist trotzdem auch schnell Ende mit Humor.
Mit Humor. Aber ich gebe ja auch meine Gefühle der 90er Jahre wieder in der Denkweise von damals. Also ich distanziere mich hiermit auch.
Also was ich bei dir so spannend fand, weil das habe ich jetzt im Vorfeld zum Start von Teil 7 gab es bei Wired einen Typen, der genau das Problem geschildert hat, dass du auch hattest, dass er bei der Wired als Redakteur gearbeitet hat und irgendwann so, hey, freust du dich auch schon, Episode 7, der neue Trailer ist raus. Und dass er dann irgendwann zugegeben hat, ich habe Star Wars nie gesehen und wo dann so quasi, du arbeitest bei Wired und hast Star Wars nicht gesehen, das kann nicht sein, du bist doch ganz normaler, wir haben das nie bemerkt. Ja, das
ist ein bisschen wie Legastheniker, die irgendwie im Büro arbeiten und das immer verstecken,
dass sie also gar nicht schreiben können. Ja. Und dann hat er aber Folgendes gemacht und was du eben auch gemacht hast, er hat sich dann einfach alle Filme angeschaut und er hat nicht das Machete-Prinzip, sondern er hat das Chronologische, ich glaube, er hat das Chronologische gemacht. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was auch deswegen richtig ist, weil Teil 4, also der chronologisch erste Star Wars ist der Big Bang dieser ganzen Geschichte. Und das ist auch ein Kind seiner Zeit und es ist Quatsch, das in diese Chronologie zu sehen, weil eben die Filmtechnik eine ganz andere ist. Also es macht keinen Sinn. Ich finde, die chronologische Herangehensweise ist eigentlich ganz gut. Ich will jetzt nichts gegen Machete sagen. Und der schilderte dann genau, hat nämlich immer vor jeder Review erzählt, was er sich vorgestellt hat, was in diesem Film passieren würde. Weil natürlich überall ganz viele popkulturelle Referenzen ja da sind und den kann man nicht entfliehen. Und dann merkte er, und er hatte so andersartige Vorstellungen von dem, was ihn erwarten würde. Und er war so in einem positiven Sinne so desillusioniert, weil er gesagt hat, Star Wars, A New Hope, was für ein leichter, wunderbarer, unbeschwerter Märchenfilm und grandios und mit so viel Witz, Humor und hätte er sich gar nicht vorgestellt. Er dachte, das wäre ganz schwere Kost, so ein bisschen Wagner-ringartig. Wir hatten ja schon mal über den Ring des Nibelungen gesprochen. Das ist ja im Prinzip auch eine Familiengeschichte und über vier Teile und nicht ganz, also wenn man George Lucas Logikfehler vorwirft, also Wagner kann man die erst recht vorwerfen. Und also er dachte, es wäre ganz schwere Kost und dann war wirklich überrascht, was für ein tolles Ding ist. Und dann hat er gesagt, jetzt wundert mich auch nicht, dass das so ein großer Erfolg geworden ist. Und vor allem das Tollste war, dass er dann gesagt hat, und jetzt weiß ich, wenn Leute sagen, das sind nicht die Droiden, die sie suchen, dann sind es genau die. Und das wusste er nicht. Er wusste quasi die eigentliche Bedeutung dieses Memes nicht, dass wenn man sagt, das ist nicht die Tasse, die du suchst, dass es dann eben genau nämlich meine Lieblingstasse ist oder so, nach der ich die ganze Zeit suche. Und also er hat das zwar gehört, aber er hat das Meme nie verstanden. Und das fand ich so überraschend. Deswegen fand ich das jetzt so interessant mit euch, erstmal als Newbie oder als Verweigerer, eben mit Menschen zu sprechen, die sich so lange irgendwie davon sich frei machen konnten, so wie ich zum Beispiel Doctor Who nie gesehen habe und überhaupt kein Interesse habe, Doctor Who zu sehen.
Was? Du hast Doctor Who nicht gesehen?
Ja. Hier sitzen drei, die Doctor Who nicht gesehen haben.
Ich habe es ein bisschen gesehen. Ich wollte aber noch sagen, der Grund, dass ich es immer noch nicht gesehen habe, ist ein rein pragmatischer. Ja. Ich habe also letztes Jahr beschlossen, ich möchte jetzt Star Wars gucken und Kind meiner Zeit, dass ich bin, dachte ich mir, dann gehst du doch jetzt mal auf Netflix. Kein Star Wars. Ja. Gut, dann gehst du mal auf Netflix US. Kein Star Wars. Dann gehst du mal in Watch Ever, iTunes, keine Ahnung. Es gibt Star Wars, man korrigiere mich, nicht digital per Stream zu gucken, sondern man muss es sich auf optischen Trägern Medien beschaffen und darum bin ich einfach gescheitert. Weil ich hatte auch keine Lust jetzt für 60, 70 Euro mir so irgendwie das Alles-Paket zu besorgen. Ja. Und dann also scheitert es einfach an diesem rein pragmatischen Ding, dass das einfach nicht zu gucken war.
Also wenn es jetzt Hörerinnen oder Hörer gibt, die dir das gerne leihen möchten, dann sollen die dir das zukommen lassen und dann würdest du es gucken.
Jetzt geht es noch weiter. Wobei ich mir dann wahrscheinlich auch noch ein Abspielgerät dafür leihen muss. Also ich habe zu Hause eine Amazon-Streaming-Box, einen Google Chromecast und einen Apple TV. In der Annahme, ich lebe jetzt in der Zukunft und ausgerechnet bei der Science-Fiction-Serie hört die Zukunft auf und man muss auf optische CDs, DVDs, Blu-ray irgendwie zurückgreifen. Ja. Aber das lässt sich einrichten.
Ja. Das kriege ich. Aber ich würde dir einen Vorschlag machen, weil es jetzt gerade im Kino läuft und ich habe ihn heute Nachmittag extra für euch nochmal gesehen und auch für mich.
Am Werktag.
Den siebten Teil jetzt?
Ja. Und zwar in der Fassung, die ich auch benötigt habe, weil ich musste einen Kompromiss eingehen bei dieser Geschichte, wo ich mit den anderen, die wollten unbedingt 3D und Originalfassung sehen und es war dann auch noch IMAX. Und das hatte mehrere Nachteile. Wenn ich gewollt hätte, also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich den Film genauso gesehen, wie ich ihn heute gesehen habe, nämlich in der deutschen Synchro, weil ich eben als Kind auf mit diesen Filmen rein über den Audioempfang quasi auf Deutsch gepolt bin. Das spricht bei mir was ganz anderes an. Ich kenne die Stimme von Harrison Ford überhaupt nicht im Original wirklich. Also da fehlt mir einfach was. Den einzigen, den ich wiedererkannt habe, war Chewie. Ja? Und das andere, ja, und dieser Film, der siebte Teil, ist einfach, ach so, genau, ich war dann nach dem ersten Mal englische Fassung und 3D war so ein bisschen so ein Well-Done-Gefühl. Und ich hatte viele Fragwürdigkeiten in dem Film gesehen im siebten Teil und dachte, den hätte aber mal ein bisschen besser. Da merkt man, das ist, warum ist das mit der heißen Nadel so zusammengeschustert? Die hatten doch alle Zeit der Welt, alles Geld, wie kann das sein? Und das war einfach mein Fehler. Ich war abgelenkt, dass ich Wodka ausgeschenkt habe. Ich war abgelenkt vom 3D, das überhaupt nicht funktioniert. Also ich kann nur wirklich warnen, die Tricktechnik, das gesamte Universum sieht nicht lebensecht aus, sondern sieht aus wie so eine Miniaturwunder. Landgeschichte. Es gibt doch diese Kamerafokus, der manchmal auch für Filme verwandt wird, wo alles aussieht wie so eine Modellbaulandschaft.
Ja, finde, man kann meistens auf 3D verzichten.
Hast du 3D gesehen? Nee,
Wir haben den, was ich sehr empfehlen kann, im International läuft der. Das ist ja sowieso ein super schönes Kino, was ja normalerweise auch nie Blockbuster zeigt. Ja. Ist wahrscheinlich die Verlockung zu groß, was die Einnahmen auch angeht, obwohl der ja schon relativ lang läuft. Ich war letzte Woche und es war gerammelt voll. Ja. Aber das Schöne ist ja, dass also erstens das Kino so schön ist. Er läuft im Original mit Untertiteln. Und man kann da ja essen und trinken, auch sehr schön wie in der Bar. Und es kostet halt so viel wie in einem normalen Café. Und das Einzige, was man aber nicht machen darf, ist nach Popcorn fragen. Also es ist alles gepflastert dort mit Schildern. Also obwohl wir diesen Film zeigen, es gibt hier kein Popcorn. Und ich konnte mir dann natürlich nicht verkneifen, oben, wie wir in der Bar waren, wie er gefragt hat, was ich denn gerne hätte, zu sagen, ich hätte gerne Popcorn. Man hat schon quasi gesehen, wie sein Gesicht so in Verzweiflung eingefallen ist. Und ich habe dann gleich gesagt, nee, ich musste einfach, das war jetzt echt ein Zwang, das zu sagen. Es sind genug Zettel hier, die darauf hinweisen, dass es kein Popcorn gibt. Aber der war auch nicht 3D und das war völlig in Ordnung. Und die letzten Filme, die ich gesehen habe in 3D, habe ich immer wieder gedacht, mein Gott, also wenn es nicht irgendwie gerade Avatar ist oder so, dass es wirklich so eine ganze Fantasiewelt ist, zu der man auch keinen optischen Bezug irgendwie hat, dann ist es in der Regel, finde ich, immer besser.
Ich meine, wenn es um eine Galaxy-Far-Far-Regel
geht. Also wir hatten ja gesagt, diese Glaubwürdigkeit von dieser Oldschool-Technik und die Tricks, das funktioniert alles in 2D, aber in dem Moment, wo diese 3D-Geschichte mit reinkommt, reißt diese Darstellungsform mit dem Arsch ein, was sie vorne mit den Händen aufbauen.
Switcht das so in dem Film, dass es mal 2D, mal 3D ist?
Nein, aber es hat wirklich, also es gibt einen Moment, der ist einfach von grandioser Lächerlichkeit in 3D. Da siehst du das Tortenstückchen, nämlich ein Supersternenzerstörer der Maximum-Klasse, keine Ahnung, der ersten Ordnung / First Order, also das Flaggschiff. Und das ist so formatfüllend, so sieht man das dann mal so in all seiner bedrohlichen Schönheit. Und in 3D sieht das aus wie ein 12 Meter langes Lego-Modell, das wirklich in den Zuschauerraum reinguckt und du denkst, das wäre jetzt 50 Zentimeter vor deiner Nase. Ich konnte es nicht mich verkneifen, ich habe versucht, die Spitze anzufassen. Also der 3D-Effekt funktioniert, aber er funktioniert halt so, dass ich denke, es ist ein Modell von einem Supersternzerstörer und das ist ja genau das, was du nicht willst. Du willst doch die Illusion einer Welt haben und nicht die Illusion, dass dort jetzt jemand Star Wars in Lego oder was auch immer nachgebaut hätte. Ja. Und es kommen noch andere Dinge hinzu mit der Tiefenschärfe, wenn es sehr, sehr, wie nennt man das, wenn alles flach ist, dann heißt das keine Tiefenschärfe, genau.
Genau.
Dann wird das aber trotzdem in 3D in Ebenen quasi zerlegt. Das hat aber dann das Problem, dass der Umriss, was heißt ich, eine Person, die mit einem anderen Person im Dialog ist, haben quasi denselben Umfang im Kopf. Es gibt also keine Größenordnung, weil es ja keine Tiefenschärfe gibt. Aber 3D macht dann trotzdem einen räumlichen Effekt und das sieht dann so aus, im Vordergrund spricht, was weiß ich, Chewbacca mit im Hintergrund Rey. Und eigentlich müsste ja Chewbacca einen riesen Kopf haben, aber durch den 3D-Effekt sieht das aus, als hätte wäre Chewbacca auf einmal auf Ewok-Größe geschrumpft und Rey, eigentlich eine zierliche Teenager, junge Frau, hat auf einmal einen komplett aufgeblasenen Wasserkopf. Das funktioniert hinten und vorne nicht, also sie machen den Film wirklich kaputt dabei. Das aber nur als Einschub und ich würde einfach sagen, Kaspar, geh in diesen Film, weil er ist wirklich gut.
Aber auch wenn ich alle anderen noch nicht gesehen habe?
Ja, weil echt, da habe ich echt aber jetzt länger drüber nachgedacht, weil ich fand, wie gesagt, den Film ja wirklich auch richtig toll. Ja. Also auch noch in dem Sinne, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und hatte so das Gefühl, wenn man es differenzierter betrachtet, hat man auch Kritikpunkte und so. Aber der hat so nachgewirkt, dass ich dachte wirklich so, nee, ich finde den sogar besser als quasi kurz nachdem ich ihn geguckt habe. Was ganz viel mit dem Frauenbild zusammenhängt und ich habe immer versucht, mir vorzustellen, wie das ist, wenn man aber wirklich die Vorgeschichte nicht kennt, ob dann bestimmte Sachen, an denen man Freude haben kann, ausreichen, um diesen Film auch gerne gucken zu wollen. Also ich habe halt so überlegt, du magst ja Roboter auch gerne, oh ja. Ne? Ob eben diese Droiden an sich schon interessant genug sind, weil die ja auch die lustigen Elemente haben und weil ja dieser BB-8, also ich finde es wirklich faszinierend, wie man schafft, mit einer Halbkugel in einer Kugel quasi Emotionen irgendwie darzustellen oder also irgendwie was einen überhaupt interessiert. Ob das reicht, oder auch eben das Frauenbild oder die Story an sich.
Was ist denn das Frauenbild?
Also was ich wirklich revolutionär finde, ist dieser Charakter von Rey ist quasi eine Art Frau, die ich im Film noch nie gesehen habe.
Hast du Mad Max gesehen?
Habe ich gesehen, fand ich sehr gut, aber es geht noch mal ein Stück weiter. Also das ist ja eine sehr junge Frau. Ich habe heute erfahren, die soll 19 sein. Ich hatte versucht, das zu recherchieren. Ich hätte sie eher jünger geschätzt. Mhm. Also das ist eine kleine, zierliche Frau ja, die aber so eine Präsenz hat und die von Anfang an einfach da ist. Also sie braucht keine Legitimation von irgendwelchen männlichen Beratern. Sie kann selber für sich sorgen. Sie ist, das habe ich irgendwo gelesen, fand das total super. Es gibt diesen Kampf mit dem Kylo Ren, wo sie richtig gefährlich aussieht, weil sie so entschlossen ist. Und quasi der Kommentar dazu war, es gibt in der Filmgeschichte keine Frauen, die gefährlich aussehen, die nicht gleichzeitig verrückt sind. Also diese Autorität und Entschlossenheit, die sie als so junge, zierliche Frau hat, also ich finde das total faszinierend. Und sie ist eine super Pilotin, sie ist Mechanikerin, von der man irgendwie träumen kann, wenn man irgendwas zu reparieren hat. Sie ist nicht fehlerlos, sie macht auch kleine Fehler, die sie aber wieder quasi gerade biegt. Sie ist so selbstbewusst und diese ganzen Klischees sind nicht erfüllt. Also es gibt irgendwie nur einen Kostümwechsel insgesamt, was ja Frauen, sonst müssen die irgendwie 5 bis 10 Mal sich pro Film irgendwie umziehen. Sie hat keine romantischen Interessen, die sie irgendwie verfolgt. Und sie wird auch nicht irgendwie zur Anführerin gemacht oder so, sondern sie ist das einfach. Und das Schöne ist, dass es eingebettet in so ein ganz normales, patriarchisch geprägte Gesellschaft. Also das ist nicht die Zukunftsversion der Gesellschaft, die man da sieht, wo Gleichberechtigung schon da ist und deswegen ist sie so. Sondern das ist eigentlich im Prinzip genau, wie es jetzt ist. Also es gibt so 2 ganz bezaubernde Szenen eigentlich fast, wo es Explosionen und so weiter gibt und sie und Finn müssen irgendwie fliehen. Und Finn nimmt sie dann an der Hand und rennt mit ihr irgendwie weg. Und sie guckt ihn an und sagt so, warum hältst du meine Hand? Und er ist so völlig, ja wie, aber, und das ist so eine Geste, die hat man 100.000 Mal im Film schon gesehen. Und sie sagt dann einfach, ich kann laufen, du musst mir die Hand nicht geben. Und 3 Sekunden später hat er ihre Hand wieder in der Hand und sie reißt es dann irgendwie so weg. Und aber auch, ohne sonst die Klischees, die man so sieht und kennt, irgendwie zu bedienen. Also ich fand das wirklich toll. Und ich hatte hinterher, habe ich wirklich gedacht, das ist so ein Film, da will man sofort, wenn man eine Tochter hat, mit der Tochter hingehen, weil ich kenne nichts, was so einen Vorbildcharakter haben könnte.
Ja, sie ist, der Film heißt The Force Awakens, die Macht erwacht und sie erwacht in ihr. Und sie ist.
Ich dachte, es heißt A New Hope.
Das ist der.
Wir sprechen jetzt von Teil 7, dem neuen.
Ach so, ich dachte, der heißt A New Hope, okay. Ich stelle mich jetzt wirklich nicht dumm, ich habe das
schon gewechselt. Okay. A New Hope heißt Teil 4, der erste, chronologisch erste.
Ah, okay.
Und Star Wars 7 heißt The Force Awakens und dieses Erwachen und dass alle anderen dieser Macht, das also beschrieben wird als ein kosmisches Energiefeld, das mit bestimmten Leuten interagiert und zwar auf die eine oder andere Art, indem sie gewissermaßen als kosmisches Gewissen einfach das Gute, in charakterliche Gute in einem Menschen hervorhebt oder wenn man eben, du hast die dunkle Seite gewählt, ja, dann kann man eben auch mit seinen negativen, moralisch zweifelhaften Neigungen quasi in die Gegenseite fallen. Also im Prinzip ist es auch wirklich sehr balanciert, es ist eigentlich ein totaler MacGuffin.
Ein was?
Ein handlungstreibendes Element, das aber wie so ein Katalysator funktioniert, in dem es selber gar keine Bedeutung hat.
Was war das Wort im MacGuffin?
MacGuffin. MacGuffin ist aus der Drehbuchsprache entnommen, zum Beispiel, kennst du Pulp Fiction?
Ja. Ich komme jetzt plötzlich so vor, hast du schon einen anderen Film geguckt?
Ja, ja. Okay, nein, du kennst es aber so gut, dass du weißt, dass es da irgendwo um so einen Koffer mit was drin geht.
Ja.
Es wird aber nie gezeigt, was in dem Ding drin ist, sondern allen ist klar, es ist unendlich wichtig und wertvoll, was in dem Koffer drin ist, aber es wird nie gezeigt. Und das ist quasi der MacGuffin, dass man gar nicht, und eben ausgespielt in dem Sinne, ich zeige gar nicht, was drin ist. Normalerweise habe ich ist der MacGuffin quasi die Karotte, die vor allen Handlungsträgern vorgehalten wird und sie rennen hinterher. Und irgendwann haben die gemerkt, man kann ja wie in der Mathematik quasi eine echte Zahl einfach durch ein X oder ein Y ersetzen und dann muss ich es noch nicht mal mehr erzählen, weil alle glauben sowieso, dass es etwas ist, wenn alle sich denken und vereinbaren, dass es wichtig ist, dann funktioniert eben auch die Story. Und es hat nochmal eine Distanzfunktion, weil man einfach selber als Zuschauer sagen kann, ja, das bin ja gar nicht ich. Die haben sich quasi verschworen, jetzt diesem Ding hinterherzulaufen. Und aber nochmal auf Rey zurückzukommen oder generell auf diesen Star Wars 7 zurückzukommen. Es ist, wo ich vorher gesagt hätte, der Film ist so 70% gelungen, würde ich jetzt, nachdem ich den Film auch voll und ganz verstanden habe, weil durch die englische Fassung ohne Synchro habe ich bestimmte kleine Andeutungen, die nur in den Dialogen drin sind, die auf eine Szene später schon hinweisen, einfach nicht mitbekommen. Das heißt, für mich war das sehr, sehr holprig aneinander gefuschelt und ich habe die Feinheiten einfach nicht mitbekommen, weil ich mich auch nebenher über das 3D dauernd aufregen musste, weil mein Englisch nicht so gut ist, dass ich in diesen ganzen Explosions- und Cosmic- und John-Williams-Lärm diese Feinheiten immer mitbekommen habe. Und jetzt würde ich sagen, dieser Film ist zu 95% das, was maximal möglich ist. Da ist nicht mehr viel drin. Er ist, ich habe für mich mal so eine Definition, es ist ein Reboot in Continuity. Also es ist das, was zum Beispiel auch mit James Bond Casino Royale gelungen ist, wo ja Teile des Casts aus dem vorherigen Fassung, also wo der James Bond ja noch durch einen anderen Schauspieler verkörpert worden ist, durch den Pierce Brosnan, wurde quasi genommen, aber mit einer neuen Figur belegt und diese Figur verhält sich auf einmal ganz anders, als man es kennt. Viel zeitgemäßer, viel aktueller. Das ist also eine komplett neue, die Welt ist dieselbe, die Mechanik ist dieselbe, aber der Blick auf die Person hat sich stark verändert und was bei Bond im Casino Royale diese eine Geschichte ist, wo dann der Barkeeper ihn fragt, wollen Sie den Martini gerüttelt oder geschüttelt? Und er einfach nur sagt, sehe ich aus, als ob mich das interessieren würde. Und das war vorher die Punchline in allen. Und damit war sofort klar, da ändert sich was. Und hier ist es mit Rey, dass wir vermutlich für die nächsten, dass der J.J. Abrams eigentlich die Geschichte nochmal erzählt, die in Episode 1 bis 3 die Geschichte von Anakin sein könnte. Nämlich eine unglaublich starke, machtsensitive, junge Person, die wie so ein ungeschliffener Rohdiamant mit absoluter Antifragilität jeden Einsatz der Macht, der auf sie kommt, sofort so absorbiert und noch besser zurückschlägt. Das heißt, sie hat einen Kampf mit einem schon Trainierten, mit dem Enkel von Darth Vader. Das ist so ein junger Fanboy quasi von Darth Vader, der ihn nachmacht, aber auch noch nicht richtig austrainiert ist. Und der geht gewissermaßen auf diese Rey zu und will ihr ein Geheimnis entlocken, um quasi auch der MacGuffin, jetzt nicht zwar der dramaturgische MacGuffin für diesen einen Film. Als ich vorhin gesagt habe, diese ganze Machtgeschichte ist wie ein MacGuffin, dann meine ich das für die gesamte Star-Wars-Universum bezogen. Aber dieser eine MacGuffin ist, die suchen nach einer Karte, die dann eine Spur zu Luke Skywalker, dem letzten verbliebenen Jedi-Ritter, hinbekommen soll. Und er will also quasi ihre Gedanken auslesen, um diese kosmischen Koordinaten zu bekommen. Und er wird zurückgeschlagen, weil je mehr Macht er auf die Rey einwirken lässt, desto stärker wird sie. Und während also dieser Film läuft, merken wir, dass aus einer komplett, ja, so lebenspraktischen Schrottsammlerin auf einmal unter der Hand so ein Jedi-Ritterin entsteht, die zum Schluss und vollkommen glaubhaft auch diese ganze Kraft in sich aufnimmt und so richtig regelrecht von Minute zu Minute stärker wird. Und mein Eindruck, weil du diese Kampfszene erwähnt hast, ich glaube, wir werden Rey sehen, dass sie auch auf die dunkle Seite der Macht überwechseln wird. Weil das ist, glaube ich, die Geschichte, die eigentlich, und damit will J.J. Abrams auch nochmal dem George Lucas eine reinwürgen und ihm zeigen, Alter, was hast du in diesen ersten drei Episoden eigentlich verpasst? Weil das ist ja die Chance für Suspense wäre gewesen, also für dieses Erwartungshaltung aufbauen, eine Spannung aufhalten, bis man es nicht mehr aushält, indem man einen unglaublich guten, sympathischen Charakter hat, wo man aber am Ende weiß, er wird Darth Vader. Aber dieses komische Anakin-Kind, das ist nie und nimmer in keinem Moment sympathisch. Das ist irgendwie ein komisches, also sowohl als Kleinkind als dann auch. Redest du jetzt
von Episoden 1, 2, 3?
Ja. Mhm. Was ja wirklich quasi der Weg eines hochbegabten, noch ungeschliffenen, ja, so machtsensitiven kleinen Kindes, Knaben zum dunklen Ritter quasi wird, zum dunklen Lord, oder dann zum dunklen Vater, ne? Und das wird durch die Schauspieler, durch das Skript, durch die Handlung nie eingelöst. Und mein Gefühl ist deswegen so toll, es ist wirklich ein Reboot des gesamten Franchise, dieses gesamten Universums, weil es ist wie ein Best-of, und zwar das Beste von diesem ersten Teil Nummer 4, aber auch sehr viele Elemente, die in den anderen Filmen schon angespielt sind, kommen da drin vor. Und es könnte wirklich sein, dass dann der nächste Teil, nachdem sie jetzt quasi alles eingesammelt haben und so eine Brücke gebildet haben, das ist the best of Star Wars, alles, was wir so haben wollen, mit einem Twist machen wir nochmal in einer Geschichte, die im Prinzip die gleiche ist wie Teil 4. Das muss man einfach sagen, dramaturgisch passiert letztlich dasselbe wie in Teil 4, deswegen kannst du dir eigentlich Teil 4 sparen. Schau lieber die modernere, aktualisierteren Reboot Teil 7 an, mit einem eben nicht mehr so märchenhaften Klischeebild, Prinzessin, unbewusster Prinz, der noch nicht weiß, dass er Prinz werden wird, kommt zu Kräften, hat so einen Onkel, der ihm erzählt, dein Vater war gut, dann merkt er irgendwann, dass der Vater aber böse ist und dann muss er den Vater töten, hier, also die ganzen Ödipus-Geschichten. Also es sind unglaublich abgespackte Klischee und kulturelle Stereotypen in diesem ersten Teil, deswegen funktioniert er so gut. Und dieser zweite hat einen modernen Twist drin, dass er die Dinge quasi von der anderen Seite her angeht. Und du hast eben den Finn erwähnt. Ich bin gleich vorbei. Ich wollte nur nochmal meine Begeisterung über den Film jetzt auch zum Ausdruck bringen. Finn ist eine Figur, die insofern neu ist, weil es gibt ja diese komischen plastikverkleideten Star-Trooper. In den Episoden 1 bis 3 sind das erstmal so Klonkrieger, also so wirklich wie bei Blade Runner, so Figuren, die werden quasi so aus dem Reagenzglas gezogen, in so ein Schnellverfahren zu Erwachsenen gemacht und haben wahrscheinlich auch eine ziemlich verkürzte Lebenserwartung. Und die wurden so als wirkliche...
Wachsen zumindest doppelt so schnell.
Ja, die wurden so als echtes Kanonenfutter mal schnell entwickelt und haben sich dann aber fortentwickelt. Und später war es dann so, dass das nicht mehr Klone waren, sondern ganz normale Leute wurden geschanghaiht und dann in diese weißen Kostüme gesteckt, wie ganz normale Soldaten.
Was heißt denn Shanghain?
Du Shanghain heißt...
Gehirn gewaschen.
Ist das aus dem Film?
Nee, das ist eine... Die Preußen sind über die Landgasthöfer, jetzt in unserer Welt, so vor 200 Jahren, die wollten Soldaten anwerben. Und dann haben die denen erzählt, die haben die erst betrunken gemacht und haben gesagt, wenn du hier unterschreibst, dann kommst du auf ein Segelschiff und wirst die ganze große weite Welt erleben und in Shanghai werden die Reichtümer und das wird alles ganz toll. Und dann unterschreiben die und am nächsten Tag stehen die Soldaten vor der Tür und zeigen ihm halt den Wisch. Du hast doch hier unterschrieben, dass du für König Friedrich jetzt in den preußischen oder in den Schlesischen Krieg ziehen willst. Und weil die immer was von Shanghai und große weite Welt erzählt haben, kommt das Wort Shanghai daher. Und diese Startrooper sind also wirklich Kanonenfutter, komplette Funktionsmasken, die man wie einfach umschießen kann. Die haben auch keinen eigenen Charakter. Und hier ist zum ersten Mal ein Klonkrieger, so ein Stormtrooper, der einfach in seinem ersten Einsatz, das kommt aber erst später hervor, der Gewissensbisse bekommt, der einfach nicht bei so einem Massenmord dabei sein will und dem das ganze Kriegshandwerk, den er da ausgesetzt wird, richtig zusetzt. Und der dann wunderbar grafisch dargestellt durch so ein Kainsmal, er hat dann auf einmal so eine blutige Spur von einem anderen Kameraden, der quasi ihm so ein Mal auf den weißen, unbefleckten Helm, das ja auch immer so toll ist, das böse Handwerk der Stormtrooper, die sind immer komplett clean und er ist also der Einzige, der blutbefleckt ist, weil er ein schlechtes Gewissen hat, weil sein Gewissen ihn zwingt zu desertieren. Und der nimmt dann den Helm ab und wird zum echten Menschen und der wird I'm not just a number, der heißt irgendwie FN XYZ.
Das ist übrigens die Gefängniszelle, in der Leia im Todesstern gefangen gehalten wird, die Nummer.
Oh wow, okay. Und deswegen wird er dann Finn genannt und das ist also schon mal auch eine neue Geschichte, dass dann der Schauspieler dann auch ein schwarzer Schauspieler ist, war dann natürlich dann auch ähnlich wichtig für diese ganze Diversifizierung und Modernisierung des Franchise und hat, glaube ich, auch super funktioniert und der Schauspieler Boyega ist Wahnsinn. Also und das klappt auch toll mit Finn. Was die für eine Beziehung haben, wissen wir nicht. Es gibt noch eine andere Idee, dass es auch eine schwule Beziehung zwischen dem Elite-Piloten Poe geben könnte und dem Finn, weil die auch so kongenial miteinander harmonieren und auch ihre Jacken tauschen aus bestimmten Gründen. Also da ist noch eine Menge so an Spekulationskram jetzt drin. Und wo du sagst, das mit der Nummer ist ein Hinweis auf den, ist eine Referenz. Es gibt von George Lucas eben seinen ersten großen Spielfilm, der hieß ja THX 31XY antwortet nicht. Und das ist genau die Geschichte von auch so einem Art Klon-Typen, der quasi so als gezüchteter oder konditionierter Android irgendwann nicht mehr funktioniert. Und das ist auch wieder so ein gemeiner Nebenschlag von J.J. Abrams, dass er quasi die Geschichte, mit der George Lucas überhaupt in die Filmgeschichte eingestellt hat, dass er das quasi dieses Handlungselement in die Star Wars Welt überführt hat. Und also da sind so viele Sachen drin, dass man...
Aber die Frage ist ja, wenn man das alles nicht weiß, ob der Film dann interessant sein kann.
Doch. Weil er hat ja noch nie einen Todesstern explodieren sehen. Für uns ist ein Todesstern, das sehen wir jetzt zum dritten Mal, ne? Aber für dich wäre es das erste Mal. Und es wäre nicht nur einfach ein Todesstern, es wäre ein Starkiller.
Törtchen.
Nee, kein Törtchen.
Kein Törtchen?
Starkiller war ja der Nachname von Luke in dem ersten Comic, bevor der erste Teil rauskam. Ne? Luke Starkiller. Es ist quasi bevor die Geschichte...
Boah, du hast ja wirklich tiefstes Nerdwissen.
Ja.
Patricia, wenn Patricia was das macht, ist das toll.
Also ich bin wirklich nur ein ganz normaler Filmegucker und Science-Fiction-Freund. Ich bin kein Star-Wars-Fanboy. Das imponiert mir aber jetzt ja sehr.
Echt?
Was gibt es denn noch für Sachen?
Trivia.
Also alles andere ist, glaube ich, wirklich so totale Trivia, wie irgendwie die Zahlen fand ich interessant, irgendwie Produktionskosten und was das eingespielt hat. Also zum Beispiel, das jetzt der neue Film hat 200 Millionen Dollar gekostet und hat irgendwie 1,6 Milliarden eingespielt schon. Und zwar nach 14 Tagen war die 1-Milliarden-Grenze. Also das finde ich einfach irre. Und dann zu erfahren, dass Harrison Ford hat für den ersten Teil 10.000 Dollar Gage bekommen. Und da habe ich auch gedacht, das ist echt, manchmal muss man strategisch denken und quasi nicht drauf pochen, dann viel Geld zu bekommen, sondern irgendwie sich zu überlegen, wie passt das in mein Portfolio, wie kann das sich irgendwie entwickeln und so. Also es gibt ja ganz viel, was irgendwie so interessant ist.
Da kann ich aber einhaken, Harrison Ford hat ja auch schon in einem Film vor Star Wars bei George Lucas gespielt, nämlich in diesem wunderbaren American Graffiti. Mhm. Und das ist also erstmal für einen Autonerd wie mich natürlich großartig, auch aus meiner Sicht der erste postmoderne Film in Amerika, der quasi eine Zeitepoche 13, 15 Jahre, nachdem sie eigentlich passiert ist, schon in die Kinos gebracht hat oder vielleicht 20 Jahre, Ende 50er, Anfang der 60er Jahre und den Amerikanern gezeigt hat, das ist eine Welt, so wird sie nie wiederkommen. Mhm. Es ist noch vor der oder während der Ölkrise und es ist so eine Coming-of-Age-Geschichte, wie sie. Also George Lucas kann eigentlich was, weil dieser Film zeigt alles, was einen tollen Film ausmacht. Ich weiß nicht, warum er in seinen anderen Filmen oft so hölzern war. Also in der ersten
Also was war jetzt der Bezug zu Harrison Ford?
Dass der schon quasi mit ihm gearbeitet hat in dem Film. Er spielt eine etwas zwielichtige, quasi den dunklen Charakter. Mhm. Und so denke ich mir einfach, dass er gesagt hat, das ist ein toller Regisseur, mit dem arbeite ich schon zusammen. Jetzt hat er dieses komische Science-Fiction-Ding. Aber wenn der weitermacht, wird er vielleicht noch tolle, große Filme machen. Und George Lucas kam aus dieser Clique mit Coppola, Scorsese. Mhm. Also der gehörte zu diesem Umfeld von New Hollywood.
Ja.
Und die haben ihn aber alle so für ein bisschen schrägen Vogel gehalten, weil er quasi vom Weg abgekommen ist und angefangen hat, so Märchen-Popcorn-Prinzessin in Space-Opera zu machen. Mhm. Deswegen fiel er da so ein bisschen ab. Und also diesen Umgang, dass J.J. Abrams eigentlich mal George Lucas zeigt, wo der Hammer hängt, so im Sinne von Alter, du hast das alles kreiert und du hast es so dermaßen in den Sand gesetzt. Und was ist in den Sand gesetzt? Diese riesigen, kaputten Sternenzerstörer. Es sind drei Stück. Ich behaupte, es sind quasi die Metaphern für Episode 1, 2 und 3, die er quasi in den Grund gerammt hat und in deren Eingeweiden dann Rey anfängt, die kleinen Perlen zu pflücken als Schrottsammlerin. So sehe ich das als Metapher.
Aber spannend. Also ich finde das immer wieder spannend, weil also wenn man sich so mit Details auseinandersetzt, finde ich das immer ganz einleuchtend. Aber also sind es Dinge, die dir so auffallen und in den Kopf kommen, wenn du das guckst? Oder ist es angeregt auch durch Sachen, die du dann liest oder so?
Teils. Also dass diese Sternenzerstörer, die haben einfach eine Bildmächtigkeit.
Ich habe das zum Beispiel im Kino nicht mal erkannt, dass es das war so groß und weil sie ja auch mit diesem Millennium Falke dadurch, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das?
Sind Sternenzerstörer diese Kugeln?
Nee, sind die Kuchenstückchen.
Das sind die Todessterne. Die Tortenstücke, das sind die Sternenzerstörer.
Okay,
und das war jetzt aber auch schon beim Trailer. Also mich hat schon vor ein paar Monaten einer der ersten Trailer so gefangen genommen, als ich gesehen habe, wow, die haben es verstanden, die Vergangenheit mit in ihren Reboot reinzunehmen. Ein von halb im Sand versenkte gigantische Sternenzerstörer.
Mhm.
Ich habe dann auch noch gehört, es gibt sogar aus diesem erweiterten Expanded Universe irgendwelche Romane, Comics oder sonstige Geschichten, wo genau erzählt wird, dass in der Handlung nach Teil 6 es zu einem Endkampf zwischen dem Imperium und der Rebellion kam, wo dann wirklich irgendein Raumschiff, ein Sternenzerstörerkapitän wirklich die Dinger lieber hat in den Grund reinrammen lassen, als sie zu überlassen. Also es kann sein, dass es auch wirklich aus dieser Faktenmasse, dass sie sich die besten Perlen halt rausgesucht haben, aber jeder hat das, also ich sag mal, jeder so Star Wars sozialisiert hat, hat es sofort gesehen, dass das ein Sternzerstörer ist, ein kaputter, und wenn dann der Millennium Falcon da durchfliegt, also das war einfach, und dann kam noch dieses Zitat von Harrison Ford und Chewbacca kommen, man sieht, man kennt den Zusammenhang nicht, und sie sagen, Chewie, we are at home. Aber dieses we are at home habe ich gefasst im Sinne von, mit diesem Film
sind die Fans
kommen wir wieder nach Hause. Ja, also, und jeder Star Wars Fan ist jetzt wieder zu Hause, weil endlich jemand wieder da ist, der dieses Universum wieder zusammenkehrt und wieder an den richtigen Fleck bringt. Ne? Im Film ist es ja nur, sie kommen in ihr altes Raumschiff, das sie 30 Jahre lang, oder jedenfalls, auf jeden Fall haben sie es verloren, auf jeden Fall, wir kennen das schon seit 30 Jahren, sie kommen wieder rein und sagen, hey, wir sind wieder zu Hause, weil wir wieder auf unserem Schiff sind. Ne? Mhm. Aber so wie es geschnitten war in dem Trailer, war es quasi wie so einem Star Wars Fan in den Mund gelegt durch die größtmögliche Kompetenz, nämlich dass Han Solo es sagt, hey, das ist jetzt wieder mein Universum, ich bin wieder zu Hause. Und deswegen meine Bitte, schau dir Teil 7 an, und wenn der dir nicht zusagt, dann ist vermutlich das ganze Ding nichts für dich.
Aber mich würde übrigens noch eine Sache wirklich interessieren, weil es mir da ähnlich ging wie Kasper. Also Science Fiction generell gucke ich eigentlich erstmal alles. Also gibt verschiedene Gründe. Mhm. Aber du hast wahrscheinlich auch den Trailer irgendwie gesehen.
Ich habe bestimmt irgendwelche Trailer gesehen.
Aber bei mir war das auch, das hat nichts gemacht mit mir. Also nicht mal Interesse für, ach, das ist ein neuer Science-Fiction-Film. Also mich würde interessieren, ob du irgendwie eine Hypothese hast, Kaspar, was das ist, dass es einen nicht so mitnimmt, obwohl man sozusagen Science-Fiction-affin ist. Also ich habe das für mich auch noch nicht rausbekommen.
Na, ich habe das, was ich von Star Wars mitbekomme, also oder anders, ich verstehe unter Science Fiction was anderes als das, was Star Wars ist. Star Wars könnte auch, glaube ich, das muss nicht mit Weltraum spielen. Wir haben das schon als Märchen bezeichnet, die Geschichte. Und ich glaube, dass Star Wars keine typischen Science-Fiction-Utopien, Dystopien aufmacht, dass es da nicht wirklich um die Technologie geht, da wird nichts erklärt, und dass das vielleicht auch das ist, was mich einfach nicht gehuckt hatte damals so schnell, und deswegen auch die Trailer vielleicht nicht unbedingt Leute ansprachen. Also wenn ich einen Trailer, also als ich den von Moon gesehen habe, wo eigentlich nichts zu sehen war. Da war nur ein Mann alleine auf dem Mond zu sehen, und ich war so, oh mein Gott, ich muss diesen Film sehen. Mhm. Dabei war da nichts zu sehen, außer ein Mann alleine auf dem Mond. Und dann sieht man so ein opulentes Star Wars-Ding, aber da kam kein, das hat zumindest meinen Science-Fiction-Sinn nicht angesprochen. Mhm. Ja, ich glaube, dass das ist. Und das, was ihr jetzt erzählt habt, klingt für mich auch eben weiterhin so, das ist ein sehr, sehr opulentes Märchen, aber keine Science-Fiction.
Ja. Muss er auch nicht.
Muss er auch nicht. Das ist jetzt keine Kritik, sondern wirklich nur eine Feststellung. Mm. Das ist nur in einem Science-Fiction-Setting, aber es ist keine Science-Fiction. Wie Perry Rhodan zum Beispiel, wo wir das letzte Mal geredet haben, das ist Science-Fiction für mich. Auch was du erzählst, wie du da Dinge entwirfst und so, das geht für mich schon sehr, sehr stark in eine Science-Fiction-Richtung. Du schüttelst den Kopf.
Ich würde das eher in der Star-Wars-Ecke sehen.
Interessant. Ja. Aber da musste ich mich auch für öffnen. Also das, da musste ich auch den Beschluss fassen. Aber das wäre so meine Erklärung dafür. Mhm. Ja.
Na, spannend. Und gehst du in den Film?
Das ist jetzt vor allem eine Zeitfrage, weil ich ja einfach, jetzt seit kurzem bin ich ja fest angestellt, da kann ich nicht mehr so mitten am Tag ins Kino gehen, und abends im Moment auch schwierig.
Wenn ich podcaste, das ist für mich ein Anliegen, da muss ich mich ja vorbereiten.
Ich finde das auch toll. Ich finde das auch sehr gut. Nee, vor ein paar Monaten war ich noch Freiberufler, da hätte ich das halt einfach gemacht, so zwischendurch mal ins Kino zu gehen. Mhm. Ich werde es versuchen, aber die wenigen Abende, die ich abends Zeit habe dafür, podcaste ich lieber. Zum Beispiel mit euch.
Es ist ja auch nichts Existenzielles.
Und du hast mir noch eine andere Hausaufgabe gegeben. Ich muss ja auch noch im Weißen See gucken.
Ah, das kannst du aber ja zu Hause also zum das Glück stimmt, machen. Ja.
Du musst gar nichts.
Aber das sind immer ich kann es auch empfehlen.
Ich habe in meinem letzten Podcast Leitmotiv mit der Sprecherin Marin Böhm über Weißen See gesprochen, weil die ja wie ich aus der DDR kommt.
Ja.
Und die hatte ein bisschen eine andere Meinung dazu. Das war sehr interessant. Mhm. Hat mich auch aufgefordert, das zu sehen, aber klang anders als du. Ja. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt.
Ja, wow. Wo stehen wir denn?
Wir stehen beim 1:25 minus am Anfang noch ein bisschen zu früh aufnehmen, also sind wir gut in der Zeit.
Ja, mir fällt nämlich nicht mehr so viel ein zu Star Wars, außer dass man jetzt komplett in die Nerd- und Spekulationsecke abdriften die würde.
Who shot first?
Das ist jetzt ein
das, Eck, ja, das ist super. Ich finde das so toll, dass man quasi bis zum 31.12. überhaupt keine Ahnung hat und ich jetzt eben auch so viele Sachen wie das, was du eben erzählt hast, mit also solche Sprüche, die habe ich natürlich auch alle nicht verstanden und dieses Who Shot First, da geht es um eine Szene, wo Han Solo in einer Bar ist und ein Handlanger eigentlich von Jabba the Hutt ihn daran erinnert, dass er schwer verschuldet ist. Und im Original ist es so, dass Han Solo den einfach erschießt. Also quasi die Diskussion damit beendet.
Präemptiv erschießt.
Ja. Und irgendwann ist es dann in der Version geändert worden, so dass also dieser Handlanger quasi zuerst schießt und Han Solo dann aus Verteidigung ihn sozusagen erschießt. Und darüber wurde dann auch viel diskutiert, was das mit dem Charakter macht und also über diese eine Szene. Und ich dachte immer so, wen interessiert das und warum interessiert das und wie kann das so viel Empörung nach sich ziehen und so weiter und so weiter. Und tatsächlich habe ich es erst gestern verstanden, weil ich habe mir diese ganzen Ursprünge der Charaktere angeguckt, also diesen ganzen Zyklus da, dieser Monomythos und die ganzen griechischen Sagen und wer da auf wen zurückzuführen ist. Und am Ende kam raus, der Einzige, der quasi keine Entsprechung in so einer griechischen Sage hat, ist eben Han Solo, weil er ist schlicht und ergreifend einfach ein Cowboy, also quasi ein Weltraum-Cowboy, so ein Outlaw.
Deswegen heißt er ja auch Han Solo, weil er eine einzigartige Anomalie in diesem ganzen Archetypen-Kosmos ist.
Ja. Aber das war mir völlig unklar. Also ich kann immer so Widersprüche einfach hinnehmen. Also das bewegt mich dann nicht weiter.
Da habe ich gleich noch eine Frage, ja. Aber ich hake mal ganz kurz ein, weil ihr Cowboy angesprochen habt. Habt ihr die achteilige Serie gesehen, die nicht richtig beendet
Firefly?
Wurde?
Firefly?
Genau. Habt ihr das gesehen?
Ja.
Wie fandet ihr das?
Nee, ich habe dann vielleicht mal eine Folge von gesehen. Es ist halt von diesem, ist das Frühwerk von dem Marvel Cinematic Universe Schöpfer und Buffy Schöpfer Joss Whedon, ne?
Joss Whedon, ja. Mhm.
Und war jetzt nichts, also ich habe... Da geht es mir so ein bisschen, alle waren ganz begeistert. Ich konnte mir schon so vorstellen, in welche Richtung das weitergeht. Aber.
Also ich frage aus dem Grund, weil, das wollte ich eigentlich vorhin schon sagen, dass mich Star Wars ein bisschen daran erinnert hat, vom Look her und auch von dieser Cowboy-Haftigkeit her. Mm. Deswegen hätte ich jetzt erwartet, dass ihr beide sagt, ihr habt das geguckt und fandet das ganz toll.
Ja, ich habe es geguckt und fand es ganz toll. Und ich habe sogar irgendwann hat mal, gingen mir die Science-Fiction-Serien aus und dann kam dieses, hast du auch Firefly gesehen? Und dann so, nee. Und das ist ja relativ kurz und überschaubar irgendwie. Mein Kollege hat zu solchen Serien, sagt er immer, mittelgute Serien. Mhm. Und also das ist halt eine mittelgute Serie mit einem guten Unterhaltungswert, ohne irgendwie wahnsinnigen Tiefgang. Also ich fand die wirklich unterhaltend und die hat auch mehrere kleine Aspekte. Also ich meine mich irgendwie zu erinnern, ich vergesse ja immer sehr schnell, dass da auch die Frauenstereotypen eben nicht so bedient worden sind, wie sie sonst bedient worden sind. Der hat irgendwie eine Chefingenieurin oder so an Bord und also ich finde, das kann man gucken
Just
und das
nice,
ist bewältigbar und unterhält einen ganz gut. Ja.
Ja, ich glaube, ich habe nur es gab einen Piloten, heißt nicht Serenity. Mhm.
Ja.
Und ich glaube, den habe ich gesehen, weil er im Fernsehen kam. Und ja, ich bin vielleicht anders als ihr, gar kein Zwangs-Science-Fiction-Seher, sondern ich bin da extrem picky. Also gerade weil ich durch meine Verstrickung mit dem Periodan-Universum, das so ein totaler eklektizistischer, komplett nochmal durchgenudelter Science-Fiction-Preis, weil die klauen natürlich aus jedem Element, was so im Science-Fiction-Welt gibt, übernehmen die einfach mal in ihre Serie an einem bestimmten Punkt, weil sie ja jede Woche ein neues Heft produzieren müssen. Da gibt es also, eigentlich kriege ich quasi so ein Digest. Und das füllt mich eigentlich ganz gut ab. Und vieles, was ich dann so im Science-Fiction-Bereich sehe, gerade bei den Serien, also Babylon 5 hat mich überhaupt nie gereizt, weil das war für mich immer Deep Space Nine für Arme und schon Deep Space Nine fand ich ein Verrat an Star Trek.
Oh Gott, meine wichtigste Serie,
fünfmal
geguckt.
Weil für mich Star Trek, ich hatte das ja schon mal bei Lucy erzählt, für mich war Star Trek, die fliegen irgendwo hin und die warten nicht ab.
Ich weiß, ich war schon mal drüber empört, über diese These.
Genau. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht nicht so viele
Battlestar Galactica, die neuen, also
ja, habe ich ein bisschen reingeguckt, fand ich ganz interessant, war aber dann aber auch jetzt wiederum nicht so überwältigend. Also in dieser Folge von Star Wars Hype wurde quasi ein Jahr später oder noch im selben Jahr Battlestar Galactica einfach die Pilotfolge von 60 Minuten mit einer ersten Folge der Serie quasi in die Kinos gebracht. Und wir waren so dumm, wir haben das nie verstanden. Wir haben nicht verstanden, dass nach 60 Minuten eigentlich der Film zu Ende war. Und warum die jetzt nochmal eine neue Folge? Das war einfach ein Kinofilm. Ich bin auch dreimal reingegangen und fand das irgendwie toll, weil von der Bildmächtigkeit, man darf das jetzt auch nicht vergessen, diese Raumkämpfe, der Sound, das Lasergeschieße, dieses ganze Ballermann im Weltall, das war zumindest für Kinder toll. Ja, das hat man vorher nie gesehen, das hat man so eher auf dem Spielplatz so mit kleinen Tschiu, Tschiu, so nachgespielt und auf einmal hatte man das in einer komplett technischen Glaubwürdigkeit auf einmal gesehen. Ja, auch toller, weil es ist das ja auch in echt nicht gab. Ich meine, Top Gun war ja der erste Film 1986, der so ein bisschen versucht hat, so, ja, das, was bei Star Wars so Kampfflieger-Action ist, mit echten, von der US Air Force gemieteten Maschinen nachzumachen, was aber trotzdem nicht geklappt hat, weil das ist viel zu komplex. Man kann das gar nicht richtig nachmachen. Das wird dann immer nur behauptet, Wingman ist jetzt, du hast einen am Arsch kleben. Bei Star Wars glaubst du das? Bei Top Gun ist es immer nur eine Behauptung.
Ich habe das auch geglaubt. Ich habe auch Top Gun ist so ein ganz schlimmer Film, weil die Szene, wo, wie heißt der, Iceman irgendwie stirbt?
Nee, Iceman ist ja der Böse, der den anderen, den Wingman.
Ah ja, Buddy. Jetzt ist alles noch schlimmer. Also ich habe es 10-mal gesehen, mindestens, vielleicht auch öfter, weil ich musste immer wieder weinen. Also damit haben mich Klassenkameraden aufgezogen, dass sie mir das zurückgespult haben.
Jetzt
und dann muss jetzt ist lang genug her, das aber also so viel zu wie authentisch ich das empfunden habe. Also man konnte es quasi replizieren, man konnte zurückspulen und dann setzte diese Traurigkeit quasi über den Tod wieder ein. Also naja, aber ich war ein bisschen jünger.
Also ich bin jetzt gespannt auf The Man in the High Castle, weil das ja wirklich praktisch klassischste Science Fiction nach Philip K. Dick ist. Aber jetzt zum Beispiel Hunger Games hat mich nicht gereizt. Ich habe den ersten Film gesehen, solide. Und ich kann eigentlich nachvollziehen, dass das vielleicht für eine junge Generation, für Teenager ein tolles Role Model ist, eine interessante Welt, eben auch viel, viel aktueller ist. Es ist eben nicht dieses Far, Far Away, sondern es hat schon auch was mit dem Casting-Wahn, den Gladiatoren und Ausscheidungskämpfen. Also es ist ist es was, so eine Serie für die Generation American Idol. Mhm. Und von
ja,
daher,
ja, aber das trifft es, glaube ich, ganz gut, weil ich finde das Ende so schlimm. Also quasi ja, man Spoiler baut, man baut, hart, naja, ja. Also man baut so lange so eine tolle Frauenrolle auf und das Ganze endet ja quasi, also völlig übertrieben, in so einem Weißlichtfilter auf einer Wiese, dass sie am Ende, nachdem sie das alles erkämpft hat, hat sie ihre Erfüllung gefunden und sitzt auf einer Picknickdecke mit Mann und hat ein Kind, ein Baby. Und das ist ja auch was einem bei Ray erspart bleibt. Ich weiß nicht, ob die in drei Filme später doch irgendwie auch auf diese Picknickdecke zurück muss.
Ja, es gibt ja Leute, die sagen, J.J. Abrams, weil er ja auch Lost entwickelt hat, hätte die Fähigkeit, zwar ganz toll anzufangen, aber dann am Ende hin doch eine Menge lose Fäden oder die losen Fäden in einer sehr unschönen Weise dann so irgendwie noch so behelfsmäßig zusammenzuflicken. Aber ich habe einen wunderbaren Podcast, der wirklich erst vor ein paar Tagen mit ihm entstanden ist, von Hollywood Reporter gehört, wo der komplett sympathisch rüberkam, wo er wirklich so alle Fragen erklärt hat, warum heißt deine Produktionsfirma Bad Robot? Wie ist das, wenn du hast das Star Trek-Universum für die große Leinwand rebootet und jetzt auch Star Wars? Das ist ja, als würdest du die Rolling Stones und die Beatles nochmal in der Reunion produzieren. Ne? Eigentlich geht das ja gar nicht. Und dann sagt er auch, ja, er wäre nie ein Star Trek-Fan gewesen, kann ich mir schon vorstellen, dass, ja, jetzt wird mir klar, warum die so scheiße sind. aber er sagte trotzdem, er wäre halt aufgewachsen unter ganz vielen Star Trek-Fans und er hatte gesagt, die finden das so toll, ich muss einen Weg finden, der mir einen Zugang gibt, aber eigentlich möchte ich einen Film machen, der all meinen Freunden gefällt. Ich glaube, es ist ihm wahrscheinlich nicht gelungen. Aber bei Star Wars ist es ihm meines Erachtens komplett gelungen und ich glaube inzwischen auch wirklich, dass es nicht nur reine Propaganda ist, wenn er sagt, im nächsten Teil geht's richtig ab, weil das war jetzt nur eine Konsolidierung.
2017 aber.
Ja, aber das sind in 15 Monaten, 16 Monate, also das wird man aushalten. Das war nur
man
eine Konsolidierung.
Ich weiß nie, ich hatte schon bei Herr der Ringe, das hat mich auch so begeistert, dass ich wirklich Angst hatte, ich sterbe, also aus irgendwelchen Gründen, das kann ja einfach passieren, bevor ich den zweiten oder dritten Teil gesehen. Und ich war dann danach wirklich, ich war dann echt froh, dass es vorbei war. Deswegen machen mich solche Serien quasi, die sich so über mehrere Jahre erstrecken, die mich dann auch noch blöderweise begeistern, ist immer so, oh mein Gott, jetzt muss
du
ich
bist noch einfach so jung. Mich macht so ein Drei-Jahres-Rhythmus, finde ich schon fast so, bei Bond ist jetzt alle 3 Jahre, das finde ich gerade noch erträglich. Bond alle 2 Jahre finde ich schlimm. Jetzt in 15 Monaten schon wieder so ein Star Wars-Film. Ehrlich gesagt, mir kommt das zu früh. Da weiß ich gar nicht, ob ich das will.
Du bist aber auch ein Mensch, der wirklich sehr langsam genießt. Das muss man auch dazu sagen. Ich meine, du fährst ein 50 Jahre altes Auto.
Wenn es fährt.
Und da passt das dazu, dass du auch langsamer genießt. Ja.
Jetzt muss ich mal, weil wir vorhin nochmal gesagt haben, warum hast du, es hat mich niemand gefragt, deswegen stelle ich mir jetzt die Frage, warum hast du das Imperium steckt zurück eigentlich nicht gesehen? Da war es nämlich, dass zwischen 12 und 14.
Alle 3 Jahre kam.
Ja, also ich war wohl noch 14, wurde vielleicht 15. Da war dieses Star Wars für mich so lange her, das war einfach abgefrühstückt. Natürlich konnte ich mich noch erinnern, dass ich daran begeistert war. Und ich war auch nicht mit Science Fiction fertig. Nur Star Wars war für mich wirklich das älteste, abgehangenste. Mich interessierte das überhaupt nicht mehr, die Figuren. Ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Es hat mich gelangweilt.
Das klingt einfach nach Pubertät, was du gerade beschreibst.
Genau, es lag an der Pubertät. Und es war dann für mich wirklich wiederum dann 3 Jahre später, als The Empire Strikes Back kam, da war ich vor allen Dingen von den ersten 20 Minuten, war für mich das komplette, so muss Science Fiction sein. Das war genau die Space Opera, wie ich sie eben auch aus Perry Rhodan quasi gelesen hatte. Für mich war es zum ersten Mal gelungen, so eine typische Science Fiction Abenteuer-Setting, wie ich es schon oft durch in der Lektüre, vielleicht auch durch Comics gesehen hatte, habe ich es zum ersten Mal auf der großen Leinwand gesehen, mit all den Trash-Elementen. Nämlich
wie fängt der eigentlich nochmal an? Ich kann mich nur an das Ende.
Sie sind bei Jabba the Hutt in der Festung.
Ja.
Und jetzt da ist doch Leia als Sklavin, ja. Hängt doch immer so. Es gibt ein Zitat übrigens in der Kantina von der One, gibt es auch so ein fettes, schleimiges Monster mit so einer Spionin, die da so an der Seite. Auf jeden Fall, sie ist wirklich da so die Sklavin von so einem fetten, penishaften Überwurm. Ja, das ist nämlich Jabba the Hutt. Und er hat noch so einen kleinen, komischen, fiesen, was weiß ich, so einen Putzer.
Ich hab die vor Augen, ich hab die schon mal gesehen.
Ja. Immer so rausguckt. Und das war einfach so grotesk und so toll. Und ich bin da auch, glaube ich, dreimal reingegangen und war komplett begeistert. Die eigentliche Handlung hat mich überhaupt nicht interessiert. Und als dann hinterher die Evox mit ihren Wunderkerzen geleuchtet haben, weil ihr Waldsiedlung gerettet worden ist. Das war furchtbar. Es gab übrigens den einzigen Spin-Off-Film. Jetzt kommen ja ganz viele. Es kommt ja Rogue One. Es kommt ja jetzt ein Spin-Off-Film. Es gibt einen Spin-Off-Film im Star Wars-Universum, der heißt, ist nämlich ein Ewoks-Film. Also falls dir da noch was entgeht, der ist, den kann man ertragen.
Okay.
Ja.
Ja, ich glaube, ich muss erstmal eine Pause machen. Also Episode 1 bin ich jetzt auch öfter gefragt worden, ob ich den jetzt nicht der Vollständigkeit halber doch noch gucken will. Aber ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass mir was fehlt. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich den aktuellen Film tatsächlich das erste Mal in meinem Leben ein zweites Mal ins Kino gehe.
Also bei mir hat es eine Menge gebracht. Ich glaube, dass du im zweiten sehen vielleicht auch nochmal auf Deutsch, vielleicht, aber na gut, weiß nicht, wie, hast du jetzt alles auf Englisch geschaut?
Ja.
Okay, dann ist es wahrscheinlich egal. Aber da kriegst du, ich glaube, beim zweiten und beim dritten Mal, es ist jetzt wirklich eine Sinuskurve. Ich glaube, ich war am Anfang beim ersten Mal nicht so begeistert, ich bin jetzt top begeistert. Wenn ich es jetzt nochmal sehen würde, ein drittes Mal, würde ich wieder kritischer wieder sehen, deswegen lasse ich das sein und werde das wahrscheinlich in 3 Jahren mal im Free-TV, falls es das dann noch gibt, mal sehen, auf Pro7, die große Star Wars exklusiv zum ersten Mal im Free-TV mit dem ganzen Star Wars-Abend, dann werde ich mir das nochmal angucken und das finde ich dann auch toll. Um zu sehen, ob der Film eben auch auf dem kleinen Screen so rüberkommt, wie jetzt im Großen. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, solche Überwältigungsfilme, die haben auch ihre Berechtigung in der Dunkelheit auf der großen Leinwand. Und das IMAX hätte eigentlich wirklich toll gewirkt, muss ich sagen, von der Lichtqualität. Es war gefühlt doppelt so hell wie heute die Vorstellung, obwohl ich ja nur schon diese Polarisationsbrille drauf hatte. Ich war echt so ein bisschen, hatte das Gefühl, könnte einer jetzt mal hier mal das Licht anmachen. Mhm. Also mir war das so zu dunkel. Durch diese komischen Spiegelprojektionssysteme, glaube ich, wird da ziemlich viel geht da verloren. Ja. Machst du ein Recap?
Worüber haben wir denn heute gesprochen?
Bist du jetzt auf die gute Seite der Macht gezogen worden von uns?
Also, gab es denn heute eine Aufgabe für mich eigentlich? Eigentlich nicht. Meine Aufgabe war ja halt Kamerakind zu sein und nachzufragen. Ich fand die Information von dir interessant, dass ich tatsächlich einfach die Episode 7 gucken kann, weil das macht es mir leichter, weil die Lust, 6 Filme zu gucken, ist nicht besonders groß. Und vor allen Dingen die alten, wobei die ja die besseren sein sollen, weil die Ästhetik, glaube ich, reißt mich einfach nicht vom Hocker. Und die anderen sollen wiederum schlecht sein. Das heißt, es bei beiden ist jetzt nicht so attraktiv. Und wenn du mir sagst, nee, guck dir mal Episode 7 an und wenn dich das hookt, dann kannst du immer noch weiter gucken.
Ja.
Damit kann ich gut umgehen. Während ihr so geredet habt, habe ich nochmal gemerkt, ich war noch nie so richtig Fan von Film oder Fernsehen. Also ich würde mich jetzt als Trekkies, vielleicht ist falsch Wort, aber ich habe sehr gerne Star Trek geguckt, aber auch nur einmal. Also ich habe die Serie nicht nochmal geguckt. Das heißt, ich bin vielleicht prinzipiell nicht immer so, der so fanig ist. Du zum Beispiel guckst ja Filme wirklich mehrfach, nehme ich an.
Ja, zu Recht, weil...
Du guckst sie zu Recht mehrfach?
Ja.
Es gibt nicht zu Unrecht, das
nein,
ist ja not judging you.
Nein, ich finde, du kannst zum Beispiel eine Schallplatte, ein Album, wenn du es einmal hörst, hast du vieles nicht gehört. Man muss mit einem Album, muss man leben, man muss das auf sich wirken lassen, dann merkt man, dann formt sich das überhaupt. Und bei Filmen ist es genauso. Und es gibt einige Filme, die wachsen und die werden oft auch im Fernsehen mal wiederholt. Und ich finde das ja toll, dass ich es dann einfach sehe, heute kommt zum Beispiel 16 Blocks. Das ist ein Film, den habe ich im Kino gesehen gehabt, ich fand ihn toll, dann habe ich ihn zum zweiten Mal im Fernsehen gegeben, zum dritten, ich habe ihn bestimmt jetzt schon viermal gesehen und der wächst. Es gibt Filme, die sind wirklich so gut, dass sie über die Zeit, man kann ihn natürlich nicht alle 14 Tage sehen, aber wenn man nach einem Abstand von 2 oder 3 Jahren nochmal einen Film sieht und man wieder neue Dinge sieht, immer wieder, man kennt zwar die Geschichte, man ist eigentlich auf vertrauten Grund und dann kann man anfangen, das Auge schweifen zu lassen, zu gucken, das ist jetzt eine wichtige Szene, aber jetzt konzentriere ich mich auf den Sidekick. Wo guckt er hin? Und wenn du dann merkst, dass auch solche in der zweiten und dritten Handlungsebene alle Sachen perfekt sitzen oder dass dort noch versteckte Dinge passieren, die ich bisher noch gar nicht wahrgenommen habe, dann wird mir klar, wie gut das Handwerk ist. Und das ist in der Regel in diesen Hollywood-Produktionen, wenn sie in den guten, die wir überhaupt zu sehen bekommen, ist das eben so ausgefeilt, so perfekt, weil die so oft an ihren Drehbüchern arbeiten, so viel Proben, so viel Gehirnschmalz in jede Szene reintun, dass man es einfach vergeudet ist, wenn, wie soll ich sagen, für da arbeiten 500 bis 1000 Mann oder Personenstunden sind in einer 5-Sekunden-Szene. Und wenn ich die nur 5 Sekunden angucke, dann kann ich gar nicht die Tiefe dessen, was da an Personen und Gehirnschmalz reingeflossen ist, überhaupt erachten. Und das legt sich bei mir erst in Schichten frei und deswegen, das hat überhaupt nichts mit Science Fiction zu tun, sondern da gibt es vielleicht aus meiner Sicht 20 Filme, die ich mehr als 5-mal gesehen habe und die wachsen. Da gibt es einen Film Training Day zum Beispiel, der gehört auch zu dieser
Ist das der mit Michael Douglas? Nee,
Quatsch, der ist mit...
Der heißt Falling Down, ich habe das gerade völlig...
Ja,
klingt ähnlich zumindest.
Training Day ist ein Gangsterfilm oder ein Polizeifilm, der auch so austariert ist und so vom Drehbuch so gut funktioniert, dass er wächst. Und das finde ich spannend und... Da weiß ich nicht, ob Star Wars so ein Film ist, der wachsen kann. Aber in jedem Fall ist es einer der Filme, die ich überhaupt, wo ich jetzt mich erinnern kann, dass ich 2-mal hintereinander ins Kino gegangen bin. Das habe ich in den letzten 20 Jahren nicht mehr gemacht. Vielleicht bei Matrix. Doch, Matrix 1 war der erste und einzige Film, den ich, glaube ich, 2-mal im Kino gesehen habe. Mhm. Um mal so ein bisschen so den, also das ist schon ein epochemachender Film, also nicht nur, weil jetzt Podcast oder sonst was. Star Wars hat ja nun auch diese ganze Idee des Blockbuster-Science-Fiction-Films überhaupt erst ermöglicht. Sowas wie Terminator, sowas wie Matrix, diese ganzen, auch Herr der Ringe und all diese großen Filme wären ohne den Erfolg dieses ersten Star Wars damals nicht möglich gewesen. Hm. Also, da ist schon eine Substanz dahinter und weil das eigentlich ein Reboot ist, hat es, finde ich, dieser Film echt verdient, dass man ihn sich anschaut. Ob nun mehrfach, das ist jetzt, sei dahingestellt. Hm.
Aber ich glaube, unterm Strich macht es aber tatsächlich mehr Spaß, wenn man sich auch mehr damit auseinandergesetzt hat. Aber vielleicht funktioniert das ja auch umgekehrt, dass man sagt, der Film macht Spaß und dann guckt man sich nochmal Details an.
Ja.
Weil ich hab gestern, weiß ich nicht, 2 Stunden lang irgendwelche YouTube-Kommentare zu dem Film irgendwie geguckt und dachte, das ist so faszinierend, was du eben gesagt hast, also wie viel Gehirnschmalz da drin ist. Weil es gibt ja diese Szene vor dieser untergehenden Sonne, wo man diese TIE Fighter sieht irgendwie. Und da fallen Generationen von irgendwie Star Wars Fans in Ohnmacht quasi. Und man sitzt so zwischen den ganzen Leuten quasi und denkt so, ja, okay, warum? Und dann ging es da eben um die Parallelen zu Apokalypse Now und die Hubschrauber und der Vietnamkrieg und quasi die zeitliche Epoche von der Entstehung der Star Wars Filme, was in Amerika quasi da. Und da dachte ich so, es ist so krass. Also wenn man das natürlich alles weiß, dann ist es super interessant, aber ich habe halt keinen Blick für solche Details. Also ich höre da wahnsinnig gerne zu, auch diese Symbolik, das ist ja nicht so kompliziert mit der weißen Uniform und diesem Keinsmal und so weiter. Das ist alles, wenn ich das höre, denke ich immer, naja, eigentlich bin ich ja auch nicht doof, da könnte ich auch mal selber drauf kommen, aber mein Gehirn springt da nicht von alleine an. Also ich kann das immer alles so an mir vorbeiziehen lassen.
Und nun in dieser Popkultur, die ja immer schon so eine Verwurstungsmaschine ist, das ist ja quasi überhaupt der Antrieb, in der diese Popkultur funktioniert. Ich habe vorhin getwittert, dass ich mit John Williams nochmal den Soundtrack angehört habe. Und da ist mir nochmal klar geworden, wie viel er wiederum von Wagner sich geborgt hat. Mhm. Jede einzelne Hauptfigur hat ein Motiv. Und es wird halt auch im Soundtrack so Ray's Theme und Kylo Ren's Theme
das,
und so
das
weiter.
Das fand ich übrigens aber auch gut gemacht, weil mich hat das in den alten Filmen total genervt. Also da war das so plakativ, dass ich dachte, Moment mal, ich habe keine Ahnung von nichts, aber das fällt mir permanent auf. Also das ist wie so ein Reinhämmern ins Gehirn gewesen. Also das war schon sehr aufdringlich quasi. Und das jetzt fand ich, dass es so wie so ein Widerhall davon war. Und wie, so eine wieder, also eine Neuauflage, aber ohne so plump mir das ständig irgendwie in den Kopf zu hämmern. Das fand ich faszinierend.
In einem anderen Podcast, der Ralf Stockmann, den ihr aus der Podcaster-Welt wahrscheinlich auch kennt vom Sendezentrum, gesagt hat, John Williams hätte total versagt, weil es gäbe überhaupt keine eingängigen Melodien in Teil 7. Aber das ist auch eine triviale Ableitung von dem, was Wagner gemacht hat, und mir ist dann aufgefallen, im langen Abspann ist genau umgekehrt, während in der Oper, in der Ouvertüre quasi alle musikalischen und damit natürlich auch inhaltlichen Themen schon mal angespielt werden, ist es hier in dieser Endtitle-Sequenz, kommen alle wesentlichen personenbezogenen musikalischen Themen, wurden nochmal alle so als Reigen aufgestellt und haben quasi alles nochmal zusammengefasst.
Ja, aber das ist so toll, weil das wie auf einer Theaterbühne ist, wo die Darsteller alle nochmal kommen und sich Applaus, verbeugen, einen Applaus abholen und dann erst von der Bühne gehen.
Ja. Und dadurch, diese Geek- und Nerdkultur ist halt schon jetzt seit vielleicht seit 30, 40 Jahren ist es ein Mainstream oder dass die Entscheider, jetzt wie J.J. Abrams, sitzen jetzt Leute an den Schalthebeln, die quasi Fanboys sind. Und vorher waren das Leute, die kamen aus dem handwerklichen Aspekt und haben gesagt, wir nehmen mal das Thema, da müssen wir Geld mit verdienen. Aber ich glaube, die hätten sich lächerlich gemacht vor 40 Jahren, zum Beispiel als es diese Batman-Serie gab, wenn jemand ein echter Batman-Comics-Fan gewesen wäre, wäre es ja nicht möglich gewesen, diese Trash-Filmserie zu machen. Aber heute ist das nicht mehr denkbar, und dadurch wird diese ganze Sache so stark aufgeladen, weil es auch mit so einer Ernsthaftigkeit behandelt wird. Und mal ganz ehrlich, es gibt gar keinen Unterschied, ob du irgendwelche alten Göttersagen nimmst und daraus ein symphonisches Werk machst. Die dahinterstehenden Grundarchetypen und Mythen sind komplett banal. Und ob du das jetzt nimmst und es in einen Superhelden oder in ein kosmisches Märchen gießt oder wie bei Herr der Ringe in eine Fantasy-Welt tust. Und man sieht ja, dass sowas wie Game of Thrones inzwischen ganz ernsthaft auch als eine Reflexion über Machtpolitik, über Machiavellismus und über vielleicht auch so etwas wie für Leute, die sich bisher nicht für Geschichte interessiert haben, die lernen dann daraus sehr viel, was da wichtig ist, ist quasi das Haus Leicester gegen das Haus York oder sowas. Ja, York sind die Starks und Lancaster oder Leicester ist entsprechend das andere Adelsgeschlecht, das da über Jahrhunderte miteinander in England im Kampf war. Und der Hadrianswall ist, also da gibt es ganz, ganz viele Ähnlichkeiten, die halt in diesen anderen Zusammenhang gezogen worden sind. Und dass man dann eigentlich mit demselben philologischen Ernsthaftigkeit dann an die Exegese rangehen kann, wie an irgendein großes Theaterstück. Ich meine, Shakespeare hat auch nur erfolgreiche Blockbuster-Theaterstücke gemacht, sonst hätte er seine Company gar nicht bezahlen können. Und dass das jetzt so über die Jahrhunderte so aufgeladen worden ist, dass das als große Kunst ist, ich bin mir sicher, Star Wars 7 wird in 200 Jahren als ganz große Kunst verstanden werden. Allerdings als eine Kunst, die sehr zugänglich ist, wie die Zauberflöte vielleicht, wo man da trotzdem sagt, dass da nicht nur handwerkliches Geschick und zynisches, wir müssen Geld machen, sondern die mussten ja den erfolgreichsten Film möglichst aller Zeiten produzieren. Alles andere wäre ein Fehler gewesen. Und das haben sie geschafft. Und sie haben es so geschafft, dass sie es trotzdem nicht verraten haben, sondern dass eigentlich jeder, der das eine Affinität zu dem Thema hat, rausgehen kann und zumindest sagen kann, well done. Mhm. Und das ist doch schon eine ganze Menge.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge.
Ich muss es erstmal verarbeiten. ich wollte eigentlich mit euch noch...
Wir wollten uns recappen.
Ne? Wir können auch noch schnell über die Bibel reden.
Nee, ich wollte noch ich würde gerne noch einen Schlusspunkt setzen, mit dem wir nämlich eigentlich angefangen haben, mhm. nämlich mit Kindern und Star Wars. Mhm. Ich hatte gesagt, dass mir auf Spielplätzen, auf denen ich ab und zu bin, weil ich Kinder habe und ich mag das wirklich nicht, auf Spielplätzen zu sein. Und was mir da immer besonders negativ auffällt, sind Kinder, die Laserschwerter dabei haben und die ganze Zeit wie irre durch die Gegend rennen und irgendwie alles verprügeln, was
bei fünf Minuten Baum ist. Du musst Lichtschwerter sagen.
Ich muss Lichtschwerter sagen.
Ja, Laserschwert ist schlecht übersetzt.
Laserschwert ist schlecht übersetzt. Okay, ich muss Lichtschwerter sagen. Ich versuche mir das zu merken. Macht auch Sinn, also ein Laser, ja, macht auch Sinn. Du als erfolgreiche Elternbloggerin und Buchautorin, Erziehungsratgeber-Buchautorin, was sagst du denn, ab welchem Alter kann man denn mit seinem Kind Star Wars gucken? Und vielleicht welche Episoden oder so?
Also das finde ich ist eine total schwierige Frage, weil das hängt ja da vom Medienkonsum zu Hause ab. Und bei uns ist es so, dass wirklich im Alltag ist es nicht mal, dass ich jetzt verbiete, Fernsehen zu gucken oder so. Wir haben einfach kein Empfangsgerät. Wir haben einen Streamingdienst, aber das hat so wenig Platz im Alltag. Also wir müssen uns zum Beispiel wirklich vornehmen, Sendung mit der Maus zu gucken. Und das ist so das Spannungsniveau, was meine Kinder aushalten. Und ich glaube, das ist extrem unterschiedlich.
Woher haben die denn dann aber die ganzen, du hast ja einen Blogpost darüber geschrieben, dass sie die ganze Zeit diese popkulturellen Referenzen haben. Woher haben die denn gehabt?
Die sind konkret wirklich, glaube ich, von diesen Rewe-Karten. Und wir kriegen natürlich auch immer sowas wie das Star Wars Sticker-Album und dann stehen da ja immer Fragen und Antworten irgendwo.
Ich hatte mich nämlich gewundert, weil ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass du mit deinen Kindern Star Wars guckst?
Nee, das würde ich auch wirklich nicht machen. Also ich habe es jetzt bewusst geguckt, um mich zu fragen, kann ich das mit meinen Kindern gucken? Weil ich von anderen Bloggerinnen gesehen hatte, dass die im Kino waren mit den Kindern. Mhm. Und das hat mich total geschockt eigentlich. Aber ich glaube, wir sind halt das eine Extrem von, wie gesagt, ich würde wirklich mich da, ist der ab 12 freigegeben?
Ja, das passt
ja. Ja, passt also schon, ja, das würde ich sagen, ab 12.
Wenn aber man, den Alten könnte ich mir vorstellen, dass man auch schon
ja, aber da sind schon Jahre auch, also manchmal bauen sich ja so Ängste von so bestimmten Szenen dann so extrem auf. Und es gibt ja diese Szene, wo Luke, glaube ich, zurückkommt und seine zerstörte und verkohlte, das sind ja so verkohlte Skelette, die noch richtig dampfen und das ist nur eine Szene, aber ich glaube, das wäre ganz schlimm für die Kinder. Mhm. Und ich habe auch selber zum Beispiel auch aus den, also die ja relativ glatt poliert sind, diese Teile 1 bis 3, also wovon ich ja nur 2 und 3 gesehen habe, wo er zum Beispiel auch nur erzählt, dass er von diesen, wie heißen diese Wüstenräuber?
Tastenräuber.
Genau, also er versucht ja seine Mutter da zu befreien, kommt zu spät, die stirbt in seinen Armen und er erzählt ja dann nur davon, dass er da alle umgebracht hat, inklusive der Kinder. Ja. Und in der nächsten Folge gibt es ja auch nur diese Szene, dass er die Jedi-Kinder, also nachdem alle Jedis umgebracht worden sind, selber, also wird ja angedeutet, dass er die alle umbringt und damit halt Kindesmörder wird. Und das war richtig was mich emotional auch mitgenommen hat. Also was wirklich die Boshaftigkeit von diesem Vader-Charakter, also das war vorher nichts für mich, aber mit dieser Vorgeschichte, also da habe ich gedacht, nee, das sind wirklich Sachen, die, also wenn die mich mitnehmen, dann ist das nichts für meine Kinder. Unser Stand ist halt sehr, also wir gucken sehr wenig Fernsehen, wir gucken nichts, was irgendwie große Spannung hat und schon gar nichts, was quasi imaginiert, dass das, also was eigentlich was total Erfundenes ist, was aber so viel realistische Bilder produziert, dass man das eben nicht mehr auseinanderhalten kann zum normalen Leben. Und deswegen, also würde ich sagen, ab 12, da werden haben bestimmt viele eine andere Meinung zu, gerade was du gesagt hast mit den alten Teilen. Aber die, finde ich, sind halt erstaunlich gut gemacht, auch tatsächlich technisch und von dieser, also reinen Glaubwürdigkeit der Kulisse und der Charaktere. Und
es sind ja auch komische Sachen, zum Beispiel, es gibt eine Szene im Tiger von Eshnapur, ist ja von Fritz Lang, ich glaube, es ist zwei Filme, Indische Grabmal und der Tiger von Eshnapur. Da gibt es eine Szene mit Leprakranken, die so Zombie-Kalypse-mäßig quasi aus dem Gewölbe hochkriechen. Und ich weiß nicht, wie alt ich da war, na, vielleicht doch 7 oder 8 Jahre, als ich das gesehen habe. Und in dem Film, was sonst so passiert ist, aber diese creepigen Leprakranken, das hat mich über Jahre so verfolgt, dass ich wirklich erst, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren das erste Mal mir es antun konnte, diesen Film nochmal zu sehen, um nochmal diese quasi traumatische Medienerfahrung aus meiner Kindheit als unbegleitetes Fernsehkind, ja, das, ich weiß noch ganz genau, es war Sommer, ich habe 30 Grad einfach alles dicht gemacht und Fernsehen geguckt, schwarz-weiß, und trotzdem, es hat komplett mich da so gepackt, und das, ja, man weiß dann auch wahrscheinlich gar nicht, im Nachhinein, heute fand ich die Szene nicht mehr so schlimm im Vergleich zu allen möglichen Zombie-Effekten. Mhm. Aber gerade, weil du als Kind das nicht so unterscheiden kannst, warum leben die da jetzt, und es ist auch so.
Ja, oder weil das Urängste auch wachruft, ja. Also gerade diese Luke-Sache, eben dieses, die Eltern zu verlieren und dann ganz alleine darzustellen und auch machtlos zu sein. Also das muss, glaube ich, gar nicht grauenhaft oder gruselig irgendwie dargestellt werden, sondern das greift ja emotional irgendwas ab in einem Kind. Also von daher. Aber ich glaube, die Kinder, die da so rumhopsen, die haben das wahrscheinlich schon gesehen.
Ja. Aber ich hatte doch vorhin noch von der Freundin erzählt, mit dem, das Fenster würde ich gerne noch schließen, weil die gesagt hat, ja, mein Sohn hat Star Wars, die Filme, noch nie gesehen, aber er ist ein totaler Star Wars-Fan. Und es gibt ja nun dieses Lego-Spielzeug. Es gibt basierend auf dieser Lego-Interpretation der Star Wars-Charaktere wiederum Computerspiele, glaube ich, für ab 8.
Die sehr erfolgreich sind, glaube ich.
Ja. Unglaublich erfolgreich sind, wahrscheinlich auch sehr viel für die Marke tun. Ich hatte da ja schon diese relativ, also ich weiß nicht, wann die im Fernsehen kommen. Also im Fernsehen werden sie oft auf RTL 2 am Samstagabend so 20.15 Uhr gebracht. Aber da sind, glaube ich, auch noch viele Kinder am Samstagabend. Die gucken dann 2 Stunden bis 10 Star Wars Animationsfilme und saugen auch eine Menge aus. Und die Freundin sagte zu mir, also Star Wars ist komplett das Größte überhaupt. Und gerade wichtig sei es, wer sind die Bösen, wer sind die Guten? Das wäre ein unglaubliches Ordnungsschema, das für die Kinder wichtig ist, um auch mit der Gewalt und auch mit den grausamen Szenen überhaupt umgehen zu können. Weil dann klar ist, die Bösen müssen ja böse sein, dann müssen sie es ja auch irgendwann zeigen. Das ist also leichter verständlich, als wenn quasi Gewalt ohne Begründung, und wenn es halt die Gewalt von einem schwarzen mit Totenmaske ausgestatteten dunklen Sith Lord passiert, dann ist das okay. Das ist wie der dunkle Hexenmeister im Märchen, dann passt das irgendwann. Aber diese Frage steht immer im Raum, ist das jetzt ein guter oder ist das ein schlechter? Und dann hat man entsprechend so eine gewisse Sicherheit. Und das liefert Star Wars, glaube ich, bisher. Ich hoffe, dass es jetzt erwachsener wird mit den neuen Filmen.
Als Master of Ceremony möchte ich die Sendung jetzt zu einem Ende bringen, da wir die 2-Stunden-Marke erreicht haben. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben heute gesprochen über Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 hauptsächlich über und 7, hauptsächlich über Episode 7 und 4, Episode 1 kaum und die anderen wenig. Ja. Ich glaube, das fasst eigentlich relativ gut zusammen, die Sendung. Ich habe gelernt, wie schon gesagt, Episode 7 kann ich mir auch erstmal so angucken. Und der Rest ergibt sich dann. Ich habe tatsächlich Lust, mir mal diese Trickserie, also Clone Wars, mal anzugucken, weil ich da irgendwie gespannt bin, wie die gemacht ist. Ich danke dir, Patricia, dass du hier warst und finde es auch spannend, dich zum Thema Star Wars einzuladen. Das war so, dich mal in einen ganz neuen Kontext zu packen.
Für mich übrigens auch wirklich total verrückt, dass ich da überhaupt was zu sagen habe.
Du warst also auch blendend vorbereitet. Ja.
Ne, also weil es mich wirklich ja interessiert hat, aber also ich finde immer noch lustig wirklich, dass vor 14 Tagen ich halt so auch gesagt habe, der große Affenmensch und irgendwie Cowboy und was weiß ich und man kommt relativ schnell zu viel Wissen.
Es fiel mir auch schwer, mich nicht vorzubereiten. Ich habe wirklich, ich hatte mehrfach den Impuls, ich gucke mir jetzt doch heimlich noch einen Film an und habe gesagt, okay, ich habe hier eine klare Rolle zu erfüllen und darf mich nicht vorbereiten.
Ja,
und,
danke schön.
Das ist auch hart gewesen.
Ja, das glaube ich, echt.
Dieses Opfer für den Podcast aufgebracht hast. Ja, danke, Patricia. Das war voll. Also vor allen Dingen, ich habe das ja miterlebt, deine Star Wars Sozialisation im Zeitraffer Tempo über deine Tweets und über den Blog-Eintrag. Dass es so schnell geht, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Na, so, gerne.
Dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Euch auch danke. Tschüss.
Ciao.